Wunderschönen guten Tag, wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dolphin Drive. Es ist die 14. Ausgabe und weil wir euch ständig was Neues präsentieren wollen, fangen wir auch heute mit was Neuem an, nämlich mit einem neuen Anchorman. Das mache heute ausnahmsweise mal ich, weil sich meine beiden Mitstreiter quer über die Welt verteilt haben und verteilen wollen. Haben wir uns gedacht, wir setzen ein Rotationsprinzip ein und deswegen bin ich mal heute derjenige, der durch die Sendung führt. Natürlich mache ich das Ganze, wie schon gesagt, nicht alleine. Ich habe wieder dabei den Micho und den Rico.
Ja, schönen guten Abend. Schönen guten Morgen, Tag. Wie auch immer.
Genau, guten Morgen,
moin,
guten
Abend, moin. Gute Nacht.
Wann auch immer ihr euch das anhört.
Je nachdem, in welcher Zeitzone ihr euch gerade befindet.
Genau. Der eine ist kurz vor Russland, der andere quasi in den USA, der dritte, keine Ahnung wo.
Von daher. Irgendwo in der Bronx.
Ja, in der Westside.
Auf jeden Fall im Ghetto.
Von daher haben wir an Zeitzonen hier alles zu bieten.
Weltklasse.
Das sowieso. Ja, ihr merkt, es wird wieder lustig und humorig diese Woche. An News haben wir nach unserer Bye Week immer noch nicht so viel. Also ich würde euch jetzt als News nur mit auf den Weg geben, dass der Antonio Garcia heißt er, ein Offensive Tackle, ein 25-Jähriger, undrafted, der vorher bei den Colts war, unser Practice Squad ergänzt. Aber ansonsten, Bye Week war bei uns halt nicht so viel los. Von daher würde ich gleich sagen, lasst uns in den Roundup einsteigen und gucken, was letzte Woche in der Liga so los war. Und da das Michos Kategorie ist, würde ich sagen, großer Trommelwirbel, Micho, du darfst.
Ja. Und dann will ich direkt mal mit einem Spiel anfangen, das ich tatsächlich mir komplett reingezogen habe. Und zwar war es die Niederlage der Cleveland Browns gegen die 49ers. Die haben ja 3-31 verloren, stehen jetzt 2-3. Meine Frage an euch ist einfach, was ist mit Baker Mayfield los? Ich meine, ich habe eine persönliche Antwort darauf, aber ich würde gerne erstmal eure Antwort hören, Rico.
Was mit Baker los ist? Ja, die O-Line ist nicht so stabil und er bekommt momentan relativ viel Panik oder sehr, sehr schnell Panik, verlässt sehr, sehr schnell die Pocket und wird dadurch halt ziemlich ungenau und versucht halt Dinge zu forcieren und forciert in den letzten Wochen viel, viel, viel zu oft und dann passiert sowas wie es jetzt passiert ist, beziehungsweise dann spielt er so, wie er ich glaube, letzte Woche war es wirklich gar nicht schlecht, aber sonst spielt halt so, wie er die Saison gespielt hat. Das ist nicht auf dem Niveau, wo man ihn eigentlich schon gesehen hat. Und das ist das Problem daran.
Okay, Tobi, in dem Zusammenhang habe ich einen Namen für dich, nämlich Kevin Seidler.
Ja, der sagt mir was. Und ich wurde ja im Vorgespräch schon aufgeklärt, dass der im Zuge des OBJ-Trades nach New York gewechselt ist und damit die O-Line der Cleveland Browns wesentlich schlechter nominell zu sein scheint, als das im letzten Jahr der Fall war. Ich würde sagen, das ist mit ein Grund, aber es ist nicht der Hauptgrund. Rico hat schon recht damit, dass Baker Mayfield forciert und Baker Mayfield will. Und das ist sein Problem. Er will mehr, als es vielleicht die Situation hergibt. Ich weiß nicht, ob ihr euch an den Fumble erinnert könnt. Das war relativ früh im Spiel. Da ist er auch aus der Pocket raus, hat den Ball so lässig in einer Hand gehalten und der Verteidiger hatte überhaupt keine Mühe, ihm den Ball aus der Hand zu schlagen. Und das sind so Sachen, die wären ihm letztes Jahr ohne den Druck und ohne den Hype, der im Vorfeld war, wahrscheinlich nicht passiert. Ich denke, es hat viel damit zu tun, dass er sich viel zu sehr unter Druck setzt und viel zu sehr zeigen will, was für ein toller Spieler er doch ist und daran dann scheitert.
Tatsächlich würde ich die Hauptschuld der O-Line geben, denn der Rest ist eigentlich da. Und es würde natürlich meine These stützen, dass auch ein guter Quarterback, denn das ist Baker Mayfield in meinen Augen, ohne eine solide O-Line normalerweise also nicht diese Zahlen auflegen kann. Vor allen Dingen nicht, wenn er ein Rookie oder so unerfahren ist. Tatsächlich gibt es da ein Gegenbeispiel. Tobi, was würdest du sagen? Wer hat denn eigentlich von den besseren Teams mit die schlechteste O-Line?
Wer von den besseren Teams mit die schlechteste O-Line hat. Oh. Also ich würde ja jetzt mal irgendwie Dolphins sagen, aber das ist
eher. Also ich lasse wirklich die Bengals, die Dolphins, die Jets, die Redskins, die lassen wir einfach mal raus.
Boah, lass mich überlegen. Die von Kansas City geht so. Also ich würde sie jetzt nicht als super bezeichnen, aber die finde ich jetzt nicht so überragend.
Okay. Rico, hast du fällt dir ein anderes Team ein?
Die Seahawks.
Genau.
Ja, die waren aber auch schon mal wesentlich schlechter.
Ich würde die Seahawks immer noch, wenn ich sehe, unter wie viel Druck Russell Wilson steht. Und trotzdem, was der Kerl einfach abliefert, ist für mich tatsächlich besser als das, was Mahomes macht. Rico, das siehst du wahrscheinlich anders?
Also es ist ja, diese Woche geisterte unheimlich viel bei Twitter rum, von wegen, was wäre, wenn Russell Wilson bei Kansas City spielen würde, wäre er nicht viel, viel krasser als Patrick Mahomes. Uff, hab ich gedacht. Also ich sage mal so, das sind beides Elite-Quarterbacks und beide haben ihre Vor- und Nachteile und ich glaube, also ich würde beide nehmen. Also für mich spielen die beide halt auf einem Level, wo nicht viele herkommen. Und es ist bei den beiden, kann man wirklich sagen, Tagesform abhängig, wer besser ist. Natürlich die größere Zukunft hat Mahomes, weil er einfach jünger ist. Aber von ihrem Können sind da beide auf einem richtig krassen Level, wobei Mahomes wahrscheinlich noch einen insgesamt, wenn man seine ganze Karriere jetzt betrachten würde, vielleicht eine Stufe höher wäre. Aber gut, das sind immer hätte, wenn, weil verschiedene Spieler ja in diesem, es ist ja nicht nur der Quarterback und ja, aber sonst, ich nehme beide mit Handkuss.
Tobi, was sagst du?
Ja, also ich habe beide Spiele gesehen von beiden. Jeweils komplett und das, was Russell Wilson da abgeliefert hat, das war schon eine Demonstration dessen, dass, wenn er so weiterspielt, es schwierig wird, im MVP-Run an ihm vorbeizukommen, weil allein der Touchdown-Pass zum Beispiel auf Tyler Lockett in ein Fenster rein, wow, das quasi null existent war, also das war schon. Also allererste Sahne, da habe ich echt nur vorm Fernseher gesessen und gedacht, was, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann der den treffen? Vor allen Dingen, wie kann Lockett den noch im Feld bekommen? Weil das Fenster war ja dermaßen klein, ne? Der stand ja quasi da hinten schon in der Ecke. Zwei Mann um ihn rum und also, das war schon nicht schlecht.
Apropos MVP. Es gab tatsächlich zwei Spieler an diesem Spieltag, wo man sich nur wirklich nur die Augen reiben konnte und nur sagen konnte so, wow. Und wenn es kein Quarterback werden würde, wären die beiden wohl Stand jetzt, allein schon nach der Leistung vom letzten Wochenende, im MVP-Rennen vorne mit dabei. Tobi, hast du einen Namen da für mich? Fällt dir da jemand ein?
Also, ich habe jetzt nur, heißt der Kyle Fuller von den Texans?
Will Fuller?
Will Fuller. Kyle Fuller ist ein anderer. Deswegen war ich mir jetzt nicht ganz sicher.
Will Fuller hätte ich jetzt nicht dabei gehabt, wäre aber natürlich auch eine Alternative gewesen. Rico, hast du noch einen Namen?
Mir fällt momentan, da würde mir spontan CMC Christian McCaffrey von den Panthers einfallen.
Das ist also, der, wo man sagt, der wäre im Moment die Nummer 1 als Non-Quarterback-MVP, ne?
Ja, es ist einfach ein Tier. Also, er fängt die Bälle, er läuft mit den Bällen, also
und spielt noch 98% der Snaps.
Ja, das ist, also ich zoome und Björn Werner haben das Hashtag Werbung in ihrem Podcast halt auch immer wieder gesagt und sagen, dass seit dem ersten Spieltag, der muss sich verletzen. Aber es macht den Anschein, als ob er einfach weitermacht.
Und der andere Spieler, der neben Will Fuller und neben Christian McCaffrey amtlich abgeliefert hat, war Aaron Jones, wie ich bei meinem eigenen Football-Match leidvoll feststellen musste, 4 Rushing-Touchdowns. Spiel der Green Bay Packers gegen die hochgelobte Cowboys-Defense.
Ja, da waren ja auch noch andere Dinge in dem Spiel.
Haben die eine Chance? Hat einer von den drei eine Chance auf den MVP-Titel, wenn die weiter so performen, Rico?
So, also schwierig. Also es kommt halt wirklich darauf an, wie weit die Teams kommen. Und wenn die Panthers halt zum Beispiel es nicht in die Playoffs schaffen, wird Christian McCaffrey, selbst wenn er jetzt noch 100 Touchdowns macht, keine Chance haben. Also ich könnte mir vorstellen, dass, aber ich bezweifle es, dass es dazu kommen wird.
Tobi?
Definitiv nein. Man muss sich ja mal überlegen, warum Christian McCaffrey 98% der Snaps spielen muss und warum alles über den laufen muss. Eben weil bei seiner Mannschaft der starke Gegenpart fehlt. Und sollte der denn mal irgendwann wiederkommen, dann sieht das wahrscheinlich mit der Leistung auch etwas anders aus. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er das jetzt 16 Wochen in Folge runterreißen muss, weil das, da bin ich dann mit den beiden RAN-Experten, das macht der Körper irgendwann nicht mehr mit, weil der ist ja so dermaßen, der kriegt ja quasi in jedem Snap den Ball.
Ja. Okay, dann habe ich tatsächlich noch eine letzte Geschichte. Wenn man sich so die Ergebnisse in letzter Zeit anguckt, fällt mir eins auf. Die AFC East ist angeblich die schlechteste Division der NFL. Schon seit Jahren angeblich. Aber wenn ich mir das angucke, New England Patriots 5 Wins, Buffalo Bills 4 Wins, New York Jets haben zwar 0 Wins, aber bei denen fehlt auch der Stammquarterback. Okay. Wenn ich mir aber dagegen zum Beispiel die AFC North angucke, mit den Baltimore Ravens, mit einem extrem inkonstanten Lamar Jackson, mit den Cleveland Browns, die gerade tatsächlich an ihrer O-Line zugrunde gehen, mit den Pittsburgh Steelers, die, da wollte Tobi mit Sicherheit gleich noch drauf angehen, Mason Rudolph verloren haben und dem nächsten sieglosen Team mit den Bengals, sind die nicht viel schlechter als die AFCs, Tobi?
Ach, würde ich jetzt so nicht sagen, aber man merkt halt, dass ein Coach in der AFC East zwei Teams in den letzten Jahren gecoacht hat, die jetzt zusammen 0 Siege haben.
Ernsthaft, ist das wirklich Adam Gase schuld, Rico?
Nein.
Okay, nicht. Die Frage ist schwierig. Also das Problem, also nein, aber es ist, was ist mit Adam Gase? Was ist mit ihm?
Ja, das frage ich mich im Moment auch.
Das war ja bei uns nicht anders.
Und ja, eben,
da haben wir ja auch schon gesagt, ja, da kann er nichts für, aber weiß ich nicht, hat der irgendwann mal seine Seele verkauft für 20 Cent, die ihm zu viel fehlten für einen Kaugummiautomaten oder was?
Ja, für die eine Saison mit Peyton Manning halt.
Ich denke.
Ja, für den Super Bowl Ring mit Sam Darnold ist es wohl schon zu spät.
Also ich muss sagen, ich bin ja eigentlich ein Gates-Befürworter gewesen. Er wackelt bei mir ganz, ganz stark, wenn ich sehe, was er bei den Jets macht. Aber auch da hat er wieder natürlich erhebliches Verletzungspech. Aber warum ich darauf so rumreite, ist Luke Fork, einer meiner erklärten Lieblings-Quarterbacks. Man sieht, was der Spieler können könnte. Denn er hat eine ziemlich gute Accuracy, das hat er auch schon bewiesen. Ja? Er geht gut durch seine Progressions, auch das kann man erkennen. Aber er hat praktisch null O-Line. Das Playbook besteht halt nur aus Screens. Oder einfach, dass er den Ball einfach nur Ewigkeiten halten muss. Und so kommt er halt zu 10 Sacks in seinem zweiten Spiel. Jetzt sind natürlich, muss man zugeben, Patriots und Eagles sind jetzt auch nicht gerade die leichtesten Defenses, auf die man treffen kann. Aber trotzdem ist er schon sehr ernüchternd. Und eine große NFL-Karriere wurde da schon zunichte gemacht.
Ja, wobei, wenn ich über deine, die eigentliche Frage war ja, ob die AFC East die schlechteste Division ist. Das war ja der Ausgangspunkt, oder?
Richtig, genau. Ich halte ja die AFC North für noch schlechter.
Ich halte, das Problem ist, an dieser ganzen Diskussion, ich finde, das ist so albern, das sagt man seit 100 Jahren wegen den Patriots, weil die gewinnen die ja immer. Ja, das ist richtig. Die Bills stehen 4-1. werden ganz, ganz stark für eine Wildcard in Frage kommen am Ende der Saison. Letzte Saison hatten wir keinen Wildcard-Teilnehmer, davor die Buffalo Bills, davor die Miami Dolphins. Und jetzt haben wir also vermutlich innerhalb von 4 Jahren 3-mal eine Wildcard. Da kannst du meine Latschen an der Wand nageln, dass das die schlechteste Division in den letzten 5 Jahren gewesen sein soll. Da weiß ich nicht. Da gibt es wahrscheinlich Divisions, die gar keine Wildcard hatten in der Zeit. Das war just my two cents for the Thema.
Sehe ich richtig und sehe ich auch ähnlich. Und um nochmal zu der AFC North zurückzukommen, ne? Über die Steelers haben wir ja schon mal im Zusammenhang mit Micah Fitzpatrick gesprochen, dass die halt einfach auf dem absteigenden Ast sind, weil sie 3 großen Bs jetzt verloren haben und da nicht wirklich viel nachkommt. Jetzt haben sie noch ihren Pick an uns abgegeben. Ne, da kommt dann halt noch weniger nach. Also da ist nicht wirklich viel. Und bei den Bengals, naja Gott, die hatten auch vorher nur Tyler Eifert und AJ Green. Das lief auch gut. Aber Tyler Eiferts Rücken macht halt nicht mehr so viel mit und AJ Green ist auch schon seit Wochen verletzt. Da hat Andy Dalton halt keinen, mit dem er vernünftig arbeiten kann. Joe Mixon ist auch eher eine Enttäuschung. Das heißt, wenn ich in 5 Spielen 80 Punkte mache oder so, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich jedes Spiel verliere. Also die sind einfach offensiv so dermaßen schlecht und schwach, dass da halt nicht mehr so viel geht. Und ich würde sie ähnlich schlecht einschätzen wie die beiden Expertenteams aus der AFC East. Aber das Problem an der Sache ist immer noch, die Miami Dolphins haben sich bewusst für diesen Weg entschieden. Die Jets, die Steelers und die Bengals sind einfach so scheiße.
Ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt also noch, die Bengals mit 0 Siegen, die Dolphins und die Jets und dann natürlich noch die Redskins mit 0 Siegen. Auf der anderen Seite 0 Niederlagen haben jetzt noch die 49ers und die Patriots. Schreit irgendjemand von euch da Perfect Season in die eine oder andere Richtung?
Nein, ja. weder noch.
Ich glaube es auch nicht. Ich würde es den Patriots vielleicht sogar zutrauen, weil sie einen sehr, sehr einfachen Schedule haben. Momentan noch. Der wird schwieriger, keine Frage. Aber sie spielen halt trotzdem nochmal die Dolphins, nochmal die Jets, meine ich. Und dann sind sie schon bei was, 5 Siege, 6, 7 Siege. Und ich meine, okay, sie spielen, glaube ich, die Ravens spielen sie. Spielen sie nicht sogar die Ravens?
Arrowhead spielen sie,
glaube ich. In Arrowhead, ja. Und man muss es jetzt mal auch so sagen, wenn man die Bills rausnimmt, dann haben die Patriots bisher Spiele gemacht gegen Teams, die zusammen 1-17 stehen.
Ja, genau.
Ja. Und der eine sieht bei den Steelers.
Ja. Richtig.
Und gegen die Bills haben sie ja auch eher glücklich gewonnen. Also da war die Offense, die hochgelobte Offense der Patriots, ja auch eher schlecht.
Gegen die Redskins sah das auch nicht so toll aus. Also die Redskins haben zuerst auch noch relativ gut mitgehalten.
Ja, die sind auch, glaube ich, besser als das 0-5 bei denen aussagt.
Was, glaube ich, auch eine gute Überleitung ist, um das Ganze wieder an unseren eigentlichen Anchorman Tobi zu übergeben.
Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du das alles hier in die Wege leiten willst, braucht er mich gar nicht. Ne?
Nein. Man muss ja für die Überleitung des Todes sorgen.
Ja, das spricht für sich. Also, unser nächstes Spiel, was die Miami Dolphins mal wieder zu Hause im Hard Rock Stadium am Sonntag, deutscher Zeit, 19 Uhr, bestreiten, findet statt gegen die Washington Redskins, die grandiosen Records von 0-5 haben. Genauso wie die Miami Dolphins, wenn sie keine Bye-Week gehabt hätten. Also treffen da 2 Teams aufeinander mit einer Bilanz von insgesamt 0-9. Und sowohl in den USA als auch in Deutschland wird die Häme und die Lächerlichkeit ausgekippt und das Ganze als Tour Bowl, als Duell der Verliererwoller bezeichnet, und was ich nicht alles gelesen habe. es wäre so langweilig, es geht 3-3 aus und so weiter und so weiter. Oder 87-87, alle wollen absichtlich verlieren. Und was weiß ich nicht alles. Das alles wäre ja schon interessant genug, dass Rand das übertragen könnte, wenn nicht noch zusätzlich dazu käme, dass anscheinend am Montagmorgen bei den Washington Redskins der Schlüsseldienst zugange war. Oh, um das Ganze mal einleitend zu erklären. Meister Gruden, ich glaube, es ist der Bruder des Trainers der Raiders,
ja,
hat am Sonntag nach der Niederlage eine Pressekonferenz gegeben und auf die Frage, ob er denn vorhat, weiter Trainer zu sein, hat er gesagt, ja, wenn der Schlüssel Montag noch passt, bin ich Montag noch Trainer. Naja, gut. Montagmorgen haben dann Owner und sportliche Leitung entschieden, den Herrn Gruden zu entlassen. Das heißt, der Schlüssel passt wohl nicht mehr.
Ganz übel finde ich ja, was rausgekommen ist, weswegen Gruden letztendlich, warum das auch so in die Binsen gegangen ist. Weil letzte Saison hat Gruden es ja gar nicht schlecht gemacht. Aber wenn ich dann höre,
es war vor der Saison klar, dass es eine harte Saison in Washington wird und dass er gewinnen muss. Und nach so einem Start.
Genau, aber es ist wohl das Entscheidende. Sie haben ja Dwayne Haskins gedraftet. An Position, wann war es? 11, glaube ich? 11 oder 12?
War es nicht 13 oder so? Irgendwas Ungerades? 13 oder 15? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Ich weiß es auch nicht genau.
15.
Das
ist dann 15.
Und Gruden wollte ihn wohl gar nicht haben.
Ja, das ist dann
Also Gruden hat gesagt, ich kann mit dem nichts anfangen.
Ja, dieses Gerücht hält sich relativ hartnäckig, dass aber auch mehrere Leute, also dass man sich nicht so ganz einig war, wer jetzt genau überhaupt Dwayne Haskins haben wollte.
Der Owner angeblich, ne?
So ganz raus ist es jetzt nicht, weil dann haben sich ja natürlich alle hinter Haskins gestellt und so, das ist kompletter Quatsch, aber irgendwie wird man dieses Stigma nicht los, dass der nur von einigen paar Leuten gewollt war.
Rosen lässt grüßen, ja?
Ja, zum Beispiel.
Ja, ein bisschen, ne? Aber ich find's halt auch immer blöd, wenn sowas passiert, dass das Ganze dann so medial in der Öffentlichkeit breitgetreten werden muss. Ich meine, es ist klar, dass die Redskins auch anderweitig da Probleme haben und anderweitig es dazu kommt, dass die Bilanz so ist, wie sie nun mal ist. Und da kann Gruden bedingt was für, aber er kann nicht wirklich für alles was. Dass zum Beispiel sich Trent Williams, der Left Tackle, immer noch im Holdout befindet, da kann Gruden nur bedingt was für, sondern das ist eher Schuld derjenigen Herren und Damen, die da nicht in der Lage sind, sich mit ihm finanziell zu einigen. Und ja gut, dass Case Keenum eine Wurst ist, wussten wir auch vorher alle schon. Und wir haben...
Ich wollte gerade sagen, bei den Vikings, bei vernünftigem Playcalling, hat er ordentlich abgeliefert.
Naja, also ich fand ihn jetzt gerade in den letzten Jahren schon deutlich nachlassend. Und wenn er dann dazu noch eine schwache O-Line bekommt, dann wird's schon eng. Und die Redskins haben auch keinen guten Kader und haben auch keinen Roster, wo man sagen würde, die Ziele, die sie sich gesetzt haben, kann man damit erreichen oder sind damit zu erreichen. Dass es jetzt natürlich so dermaßen mies läuft, naja, das hätte ich auch nicht gedacht, aber für Playoffs oder sowas kamen die für mich nie in Frage.
Ja gut, das irgendwie, das stimmt schon. Also ich hätte sie jetzt auch nicht in den Playoffs gesehen.
Hätte ich auch nicht. Nein, in den Playoffs hätte ich sie auch nicht gesehen, aber ich hatte sie auch nicht so schwach gesehen.
Nee.
Aber man muss ja sagen, dass die Offense komplett auf dem Boden liegt hier. Sie haben ja vor 2 Jahren, glaube ich, Darius Juice gedraftet gehabt, den Running Back.
Ja.
Der von der Kreuzbandverletzung kommt, gar nichts bringt. Adrian Peterson wird kaum eingesetzt.
Darius Geis, meinst du?
Darius Geis, ja. Geis wird ausgesprochen.
Ging nur um den Namen.
Ja. Und das Receiving Corps der Redskins ist eine einzige Baustelle. Haben sie nicht jetzt nicht auch ihren ehemaligen First-Round-Pick da entlassen? Und in der Secondary zum Beispiel bei den Redskins ist auch so, dass Josh Norman zum Beispiel seine letzte gute Saison noch bei den Panthers hatte.
Ja, ja, genau, richtig. Also da ist Landon Collins, aber danach ist dann nicht mehr viel. Also der macht und tut und alles Mögliche, aber ansonsten da ist nicht wirklich viel, was einem da Hoffnung geben würde, dass es irgendwann mal besser wird. Also von daher, die sind im Rennen um einen frühen Draftpick ganz vorne mit dabei. Und es bleibt abzuwarten, wie sich das Ganze dann auswirkt.
Ja, mal angenommen, wir gewinnen jetzt gegen die Redskins. Ist ja, finde ich, nicht ganz unrealistisch. Werden wir mit Sicherheit gleich auch noch drüber reden.
Genau,
werden wir drüber reden. Und letztendlich kriegen die Redskins dadurch einen höheren Pick als wir. Das schadet uns doch nicht, denn die Redskins werden doch wahrscheinlich, oder glaubt ihr, die werden nochmal einen neuen Quarterback draften? So ähnlich wie es die Cardinals gemacht haben.
Das ist die Frage, wen sie jetzt als neuen Head Coach holen, ob sie diese Saison überhaupt einen holen oder ob sie Herrn Callahan, den ehemaligen O-Line-Coach, die Saison zu Ende spielen lassen und dann sich umsehen. Und dann muss man gucken, was mit Haskins passiert, ne? Ob den der neue Coach haben will oder nicht. Ich meine, ihr habt es bei Rosen und bei Kyler Murray gesehen, wenn dann so ein Cliff Kingsbury ankommt und dann da seinen Quarterback haben möchte, dann ist das so. Dann ist Haskins ganz schnell Geschichte. Und das muss man abwarten.
Ja. Also ich sehe die Chancen nicht gering momentan, dass sie einen neuen Quarterback picken.
Das muss man sehen, inwieweit das geht. Und ich meine, Dwayne Haskins, gut, er hat jetzt ein Spiel gespielt, aber das war so eher, wie ich letzte Woche schon gesagt habe, das war eher Petermann-Kategorie. Von daher hat er jetzt nicht wirklich viel Werbung für sich machen können bis jetzt. Und naja, man wird sehen, wie die erste Halbzeit läuft und dann muss man gucken. Aber dazu später sicherlich mehr. Als kurze Randinfo, die ich eben schon mal in einem Nebensatz gegeben habe, die Redskins haben sich also dazu entschieden, eine interne Lösung zu nehmen, und zwar ihren O-Line-Coach zu promoten und dem interimsweise die Verantwortung für die Mannschaft zu übertragen. Der hat auch schon mal in den Jahren 2002 und 2003 die Oakland Raiders in Super Bowls geführt und hat auch Ahnung davon, was es heißt, Head Coach zu sein, hat er nur jetzt schon die letzten 10, 12 Jahre nicht mehr gemacht. Von daher muss man gucken. Vielleicht geht ja ein Ruck durch die Mannschaft und sie gewinnen Sonntag, aber wenn wir gegen die nicht gewinnen, dann wird's echt haarig.
Also ich finde das ja mit den Headcoach-Geschichten immer so witzig. Also der Headcoach ist ja für die grundsätzliche Ausrichtung verantwortlich. Und die Ausführung, der koordiniert das im Prinzip alles nur. Und die Ausführung, die Execution und das Training und auch die Gameplans und so weiter machen eigentlich das komplette Trainerteam, beziehungsweise vor allen Dingen die Koordinator. Und deswegen glaube ich nicht, dass das jetzt so für dramatisch ist, dass er kaum Erfahrung hat. Oder dass er so lange keine Erfahrung mehr hatte. Im Gegenteil, das ist eigentlich eher, also beziehungsweise so lange nicht mehr Headcoach war. Er muss ja nur koordinieren. Viel mehr Sorgen würde mir machen, dass die ganzen Koordinator noch da sind, die es ja schon unter Gruden verbockt haben.
Ja, also ich sag mal so, ein Headcoach-Wechsel jetzt innerhalb von einer Woche, man kann vielleicht die ein, zwei Sachen installieren, mehr aber wahrscheinlich nicht. Und da geht auch viel darum, die Jungs wieder aufzubauen und solche Geschichten. Das hat in den ersten zwei, drei Wochen ähnlich, also beim Fußball ist es nicht ganz so komplex. Da hat man halt nur einmal 11 Leute und nicht verschiedene verschiedene Angriffs, also man hat verschiedene Angriffssysteme, aber jetzt nicht so komplex wie beim Football. Und da geht es dann auch hauptsächlich darum, der Mannschaft neuen Wind einzuhauchen, neues Leben einzuhauchen. Und ich denke, das ist, was die ersten 2-3 Wochen jetzt bei den Redskins entscheidend sein wird. Naja. Und das kann Berge versetzen, definitiv. Ja. Muss nicht, aber kann.
Also wovon man ausgehen sollte, weil das in den PKs schon gesagt hat, ist, dass wahrscheinlich die Running Backs mehr zu tun bekommen werden. Also er möchte gerne mehr laufen lassen und dann wird der alte Mann, Adrian Peterson, der auch nur wirklich dieses Jahr bescheidenste Zahlen auflegt, wohl mehr und häufiger ran dürfen.
Ich würde gerade sagen, Adrian Peterson ist ja einer, der eigentlich, ich glaube, der braucht ja 80% des Workloads, um vernünftig abliefern zu können. Das war aber immer schon so, weil er halt irgendwann bricht er halt einfach nur durch. Dafür ist er immer noch gut.
Ja, naja, klar. Aber die Laufverteidigung der Dolphins war jetzt im letzten Spiel auch nicht gerade schlecht. Also von daher, man wird sehen, was das gibt, aber dazu sicherlich gleich dann noch mehr. Habt ihr sonst noch, bevor wir den eigentlichen Programmpunkt abschließen, irgendwas in der Liga, was euch noch unter den Nägeln brennt und was ihr noch besprechen möchtet? Sonst hätte ich, wie du sagst, noch eine Sache, Micho.
Was mir noch so, also nicht direkt, was mir gerade so einfällt, ist, dass die Texans 55 Punkte haben sie, glaube ich, gemacht jetzt am Wochenende.
Ja.
Sie haben natürlich aber auch richtig viele Punkte kassiert, glaube ich. Sie haben zwar trotzdem gewonnen. Kein Sack. Und das ist die Frage. Stabilisiert sich da das System in der O-Line gerade oder ist es halt wirklich, weil sie jetzt etwas schwächere Gegner haben und deswegen läuft es ein bisschen besser bei den Texans? Weil nächste Woche sind sie ja im Arrowhead zu Gast. Was meint ihr dazu, Micho?
Natürlich stabilisiert sich das System zum einen da ein bisschen, aber ich glaube, die Texans werden mit Deshaun Watson niemals wenig Sex haben. Denn viel an den Sex liegt auch an Deshaun Watson, einfach aufgrund seiner Spielweise, aufgrund seiner riskanten Spielweise, dass er den Ball auch relativ lange hält. Ja, die Line mag besser geworden sein, oder ist sie auch. Die Gegner sind schwächer geworden. Deshaun Watson hat einfach jetzt unglaubliches Glück gehabt, dass jemand wie Will Fuller immer bereit war, seine Big Play Pässe anzunehmen. Ja, also Deshaun Watson sucht ja auch immer das Risiko und das ist auch mittlerweile die Identität der Offense, was ja auch kein Wunder ist. Ne? Immer so ein bisschen wild, immer so ein bisschen das Big Play suchend. Was ich viel erstaunlicher finde, ist, dass die Defense plötzlich so viele Punkte kassiert, aber trotzdem bleiben die für mich klarer Favorit auf den Division-Sieg. Oh, also vor den Colts, vor den Jaguars und das Recht vor den Titans. Die Titans sind für mich da das schlechteste Team der Division.
Ja, inzwischen schon, das stimmt. Tobi, was meinst du dazu?
Also man muss bei dem Spiel muss man ganz klar sagen, das, was die Falcons da abgeliefert haben, Atlanta, das war defensiv grauenhaft. Absolut grauenhaft. Und sie stehen nicht umsonst 1-4. Also da deutet sich wahrscheinlich nach gegen Ende der Saison der nächste Headcoach-Wechsel an. Also was die da teilweise durch Verletzungen, aber auch so vom Spiel selber sich da geleistet haben gegen Houston, das war Katastrophe. Also ich habe mir das mal angeguckt nach dem Spiel. Es gab einen Drive, den ersten, den Houston nicht mit Punkten abgeschlossen hat. Ansonsten, jedes Mal, wenn die Offense der Texans auf den Platz kam, kamen letzten Endes auch Punkte dabei rum. Und ich meine, das ist da müssen wir nicht drüber reden, das ist unter aller Kanone und vollkommen unwürdig. Und auch Atlanta wird nicht mehr viele Spiele gewinnen, wenn sie so weitermachen. Also deren Defense ist grottenschlecht.
Das stimmt wohl. Ja. Gut, das war nur noch meine Frage. Micho, hast du noch was?
Ich fand es relativ beeindruckend, wie die Colts mit einer eigentlich angeschlagenen Defense die hochgelobte Offense der Chiefs tatsächlich bei 13 Punkten gehalten hat. Ja. Also ich meine, ich habe mir angeguckt, meiner Meinung nach lag es einfach daran, es war eine Kombination aus verschiedensten Dingen. Verletzungspech auf Seiten der Chiefs, Man-Coverage, aber genau das ist es, nämlich sehr gute Man-Coverage, sehr gute Play-Calls auf Seiten der Colts. Ist das eine Blaupause gewesen, Tobi?
Ja, also zumindest sehen das die Experten in Amerika so. Haben viele oder die meisten gesagt, so jetzt steht ein Plan auf dem Board, was man gegen die Chiefs machen muss, damit man sie kontrollieren und schlagen kann. Aber wie du schon sagst, das ist zu einfach. Weil es hat auch viel damit zu tun, dass eben Sammy Watkins relativ früh raus war und dadurch dann eine der wirklich dominanten Waffen gefehlt hat. Und ich denke, das wird in den nächsten Wochen, wird ja auch Kansas City sich das angucken und wird da ein bisschen was verändern.
Rico, die Lions hatten mit quasi demselben Defense-System die Chiefs auch am Rande einer Niederlage. Und tatsächlich waren ja auch die Ravens mit einem anderen Ansatz, aber auch die Ravens waren relativ nah dran, die Chiefs zu schlagen. So gut sie die Chiefs auch spielen, kann es sein, dass das dann doch irgendwo jetzt wackelt, das Ganze?
Ja, das ist, wir sprechen immer, also worüber sprechen wir? Wir sprechen hier über eine Mannschaft, die jetzt 4-1 ist.
Ja. Ja, aber drei Siege tatsächlich oder doch zwei Siege zumindest wackelig.
Ja, gut, was heißt wackelig?
Na, sie hätten noch gut 2-3 stehen können.
Ja, das ist richtig.
Die naja, also.
Ja, aber nehmen wir das mal an. Die Ravens stehen 3-2. Die Lions stehen 3-2 oder 3-1 oder?
3-1-1, glaube ich, die haben 1.
Stimmt, 3-1-1, stimmt, das war.
Die Lions stehen 2-1-1, meine ich.
Oder 2-1-1. Stimmt, das kann. Die auf jeden Fall sind das auch Mannschaften, die positiv dastehen und wo viele auch sagen, okay, die haben Shot auf die Playoffs. Also es wären durchaus, wenn man das jetzt auf die Playoffs überträgt, wackelige Playoff-Siege. Und in den Playoffs ist das wieder ein anderes Thema, keine Frage. Aber natürlich geht es immer darum, und wie greife ich das System der Chiefs an? Aber ich muss halt gegen die Chiefs. Die Chiefs haben in den Spielen davon gelebt, dass sie einen Gegner outscored haben. Und dass die Offense immer noch einen drauflegen konnte. Das, was viele gegen die Ravens gesagt haben, ja, wir hatten nie das Gefühl, dass die das verlieren, die Chiefs, weil dann kommt Patrick Mahomes. Und der kam jetzt eben nicht. Und das war wirklich, wo ich sage, Respekt vor den Colts. Aber ob es jetzt eine Blaupause ist, ich denke, es ist eine Idee. Wobei ich aber sagen muss, dass ich Andy Reid durchaus zutraue, auch Lösungen auf diese Herausforderung zu finden. Ja.
Das definitiv. Gut, dann habt ihr sonst noch einen Punkt? Sonst,
nee, du darfst noch.
Sonst würde ich den abschließenden Punkt mit einbringen und uns mit einer Franchise beschäftigen, die uns in diesem Jahr ja besonders interessiert. Deswegen habe ich mir das Spiel auch relativ lang und relativ kurzfristig, nachdem es gelaufen ist, angeguckt. Und zwar das Spiel von den Baltimore Ravens bei den Pittsburgh Steelers. Und ihr wisst wahrscheinlich, auf welche Szene ich besonders zu sprechen kommen möchte. Die Situation rund um ihren jetzt Starting Quarterback, nachdem Ben Roethlisberger out for season ist, Mason Rudolph. Der hat einen Helmet-to-Helmet-Hit abbekommen und hat in der Luft schon das Bewusstsein verloren, ist dann mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen und war minutenlang entweder bewusstlos oder total benommen. Meine Frage ist jetzt, diese ganzen Helmet-to-Helmet-Hits, über die haben wir ja schon gesprochen. brauchen wir eine Regeländerung? Wie geht die Liga damit um oder wie sollte die Liga aus eurer Sicht damit umgehen? Vielleicht Rico zuerst, der hat ja nicht so lange selber gespielt wie Micho.
Meine mehrmonatige Trainingserfahrung im Football, also auf diese lange Karriere, die vielleicht, vielleicht geht sie weiter, vielleicht noch nicht.
Man weiß es nicht.
Richtig, aber es ist dieses Helmet-to-Helmet, das manche Sachen kannst du nicht direkt verhindern. Da knallt halt mal der Helmet an den Helmet. Besser beschreiben können als ich, aber besonders im College nennt man es Targeting. Also wirklich, dass du versuchst, mit deinem Helm gegen den Kopf des Gegners oder halt gegen einen defenseless Player zu gehen. Und dafür werden im College, wenn du in der ersten Halbzeit die Strafe gegen dich kriegst, bist du das ganze Spiel raus. Und wenn du in der zweiten Halbzeit die Strafe kriegst, bist du die erste Hälfte im kommenden Spiel auch raus. Oder sogar insgesamt ein Spiel, sodass du erst im nächsten Spiel, im dritten Quarter oder im vierten Quarter wieder rein darfst. Das wäre gut, wobei man da auch sagen muss, das hat man, war sogar bei Run College, die übertragen jetzt auch jede Woche ein College-Spiel, mega cool, da war auch eine Situation und das war, der Quarterback wollte einen Quarterback-Slide machen, also den Spielzug aufgeben, aber es war so ein richtig undefinierter Slide, also da geht jeder Defense-Spieler nochmal hin, gut, und dann wurde es als Hit gegen einen sich nicht verteidigenden Spieler geschrieben, Refs, auch durch Review, und daraus wurde Targeting und der Spieler ist rausgeschmissen worden. Viel zu harte Entscheidung. Und kann so ein Spiel, ich sag mal, wenn Khalil Mack oder so, sowas passiert, weil es kann auch in der NFL sowas passieren, dann ist das nicht schön. Aber vielleicht sollte man da ein bisschen härter durchgreifen. Aber Micho wird da aus der Erfahrung her das Ganze ein bisschen besser beschreiben können, denke ich.
Genau, Micho, vielleicht gibst du eine praktische Komponente. Ich hätte von dir gerne auch, dass du vielleicht dann im Anschluss auch nochmal auf die Leistung von Devlin Hodges zu sprechen kommst, der ja, wenn Mason Rudolph wieder erwarten nicht aus dem Concussion-Protokoll kommt, in der nächsten Woche wird starten müssen.
Ja, es sei denn, sie traden für Ryan Fitzpatrick, weil einen Fitzpatrick haben sie ja schon. Oder aber sie haben ja jetzt erstmal aus dem Practice Squad promoted Paxton Lynch. Vielleicht holen sie ihn auch direkt in, ganz als Starting Quarterback, wer weiß.
Ja, glaube ich eher weniger, aber gut.
Also, ich muss natürlich was weiter ausholen. Kennt man ja von mir nicht anders. Grundsätzlich, Verletzungen sind scheiße. Niemand möchte, dass ein Spieler verletzt wird. Kein Zuschauer möchte das. Und eigentlich sollte das auch kein Spieler wollen. Und was Rico gerade eben beschrieben hat aus dem College, das sogenannte Targeting, ist eigentlich schon fast eine klare Verletzungsabsicht. Ja. Und ich muss sagen, ich habe das im Training noch erlebt. Das haben wir tatsächlich Machine Gun genannt. Das heißt, es wurde sich gegenübergestellt. Und dann hieß es ganz bewusst Helmet to Helmet. Das wurde trainiert, aber das wurde nicht trainiert, um im Spiel Helmet-to-Helmet-Hits grundsätzlich zu setzen, sondern es ging darum, keine Angst zu haben davor, einen Helm abzukriegen. Also da wirklich in der Beziehung auch angstlos zu spielen, weil wenn man das Spiel mit Angst spielt, dann macht das keinen Sinn. Ja, es geht also nicht darum, von wegen jemanden bewusst da zu treffen, beziehungsweise, ich weiß noch, eins meiner ersten Trainingsspiele, da sollte ich einen Wide Receiver simulieren, deswegen sage ich immer, ich spiele lieber Defense, ich haue lieber, als dass ich gehauen werde, aber dann war es tatsächlich so, man läuft halt quasi eine simulierte Line lang, stößt in eine Lücke rein und die Linebacker, das war eine Übung für die Linebacker, die mussten einen dann halt tackeln und ich war halt dementsprechend aufrecht nach vorne gebeugt, dass der mich halt voll erwischt hat, der Linebacker, und auch richtig am Helm. Und er sagte ganz klar, ich muss dich irgendwie kriegen, und wenn du so weit vorne bist, willst du ja anscheinend den Helm haben, und wenn du den Helm haben willst, dann kriegst du den Helm. So, das ist schon mal das Problem eins. Also nicht immer ist es Absicht. Und es geht auch nicht immer darum, nicht immer ist ein Helmet-to-Helmet-Hit auch automatisch eine Verletzung. Ich finde, wenn das noch weiter reglementiert wird, dann, man sieht das jetzt teilweise schon bei den Quarterback-Hits, dann kannst du im Prinzip wirklich sagen, so von wegen, okay, wir ziehen auch im Spiel dem Quarterback ein nettes rotes Sleibchen an und dann heißt es von wegen, der Quarterback darf nicht angefasst werden. Unglücke passieren. Jeder, der diesen Sport ausübt, muss sich des Risikos bewusst sein. Und es ist auch richtig, dass das Risiko minimiert wird. Aber bitte nicht so weit, dass man den Kern des Sportes, das ist nämlich tatsächlich diese Taktik zusammen mit der Körperlichkeit, komplett, also die Charakteristik des Sportes komplett zu verändern. Das fände ich extrem schade. Und mir geht es mittlerweile schon zu weit. Auch Rico sagte gerade eben, Defense des Player. Ja, richtig, wenn ein Spieler sich absolut nicht wehrt, ganz klar macht, von wegen zum Beispiel ein Fair Catch angezeigt hat, als Quarterback eindeutig slidet oder sowas, hat man da wegzubleiben, wenn man nicht schon in dem Moment in der Bewegung war. Bei allem anderen glaube ich, dass die meisten nicht hingehen und versuchen, Spieler zu verletzen. Das war ja damals der Riesenskandal, als da Prämien für ausgelobt worden sind, dass Spieler verletzt werden sollen. Aber einfach jetzt zu sagen, jede Berührung ist strafwürdig, finde ich extrem gefährlich.
Also findest du, dass der Eindruck, dass solche Verletzungen oder solche Hits jetzt in den letzten Wochen gehäuft aufgetreten sind, eher ein scheinbarer
Aspekt? Also es kann sein, dass sie gehäuft auftreten, ist meine Meinung. Das kann durchaus sein, das kann eine statistische Unregelmäßigkeit sein. Ich glaube aber, dass das Bewusstsein auch sehr stark mittlerweile geschärft ist durch die Regelungen, dass man es auch viel eher wahrnimmt und dass es viel eher thematisiert wird.
Ja, das auf jeden Fall. Ja. Und wir können einfach mal, ich habe die Szene ein paar Mal jetzt gesehen, aus dem Spiel der Steelers. Und ich hätte auch nicht gesagt, dass es Targeting war. Also ich hätte, es wäre für mich jetzt vielleicht was irgendeine Strafe gewesen, aber jetzt nichts irgendwie ein Targeting.
Mit Roughing the Passer oder sowas.
Ja. Yeah.
Lated.
Yeah.
Kontroverse.
Unnecessary Roughness, das habe ich gesucht.
Kontroverse These dazu. In einigen US-Medien wird spekuliert, dass das Ganze so ausgegangen ist, also dass Mason Rudolph dann ohnmächtig geworden ist und dann den Platz verlassen musste, weil er als Backup-Quarterback und als relativer Rookie-Frischling noch nicht so in diesem Trainingsrhythmus drin ist, quasi nach dem Motto, der weiß noch nicht, wie man sich auf solche Spiele vernünftig vorbereitet. Das wäre einem Roethlisberger oder einem Veteran-Quarterback nicht passiert. Habe ich in einigen US-Medien gelesen, dass es da so eine Richtung gibt, die das mit als Argument aufführt. Was sagst du dazu, Micho?
Halte ich für Schwachsinn. Also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das an mangelnder Vorbereitung, an mangelnder Erfahrung und sowas kann in dem Sport einfach immer passieren. Und da ist keiner vorgefeilt. Da ist auch ein Tom Brady nicht vorgefeilt, der ja in letzter Zeit... Ja, sorry, das wäre vielleicht sogar was vorhin für den Roundup gewesen, aber es passt perfekt dazu. Bei Brady sieht man nämlich, dass er genau vor sowas im Moment, glaube ich, Angst hat.
Ja.
Das ist wirklich
ja, so. Also, er hat zumindest im Bildspiel da schon sehr ängstlich gewirkt.
Und Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Ja, auch für die Leistung. Und Mason Rudolph, aber auch Big Ben oder jedes Team, das eigentlich relativ weit will, kann es sich nicht erlauben, dass der Quarterback da bei sowas oder dass ein Spieler generell bei sowas Angst hat.
Richtig. Und ich halte es auch für Bullshit. Also.
Naja, gut. Also ich wollte es nur mal zur Diskussion bringen, weil ich gehört wenn,
habe. Ja, das ist, finde ich auch gut. Nur muss man sich auch mal angucken, wie die im College Football mal richtig weggesnackt werden. Und da sind auch richtige, da geht es manchmal noch ein bisschen rauer zur Sache. Da sind die Jungs vielleicht nicht ganz so trainiert. Wie auf NFL-Niveau, weil sie vielleicht eine andere Art von Training oder so haben. Aber da werden die zum Teil auch so weggeschnetzelt. Da denkst du, da würde ich kein Auge mehr aufkriegen, wenn mich da so erwischen würde, wie manch einer da erwischt wird.
Apropos College und NFL-Niveau, dazu möchte ich von Rico am Ende der Sendung nochmal so 3, 4, 5 Sätze haben.
Ja, okay.
Vorher möchte ich...
Zum Beispiel über seinen Lieblings-Running-Back, der Andre Swift.
Ja, zum Beispiel.
den wir am besten... Ja, das ist doch... Ich meine, Badgers
Running-Backs... Lass uns auch da später drüber diskutieren.
Genau.
Lass uns da später. Sonst geht's Misch und Masch und das wollen wir doch nicht.
Bevor wir zu den Badgers kommen, springen wir vom einen Backup-Quarterback Devlin Hodges, der seine Sache wirklich nicht schlecht gemacht hat, aber aus Dolphins Sicht Gott sei Dank nicht verhindern konnte, dass die Baltimore Ravens, so heißen sie, in der Overtime gewinnen konnten, nachdem sich Mike Tomlin nach gewonnenem Münzwurf zunächst für Verteidigen entschieden hat, was ich sehr spannend fand, aber im ersten Drive hatte er recht.
Ja, mutig.
Ja, mutig, aber er hatte recht, aber im zweiten dann halt nicht. So hat sich dann für den Draft-Pick, den die Steelers an uns abgegeben haben, dann eine weitere Verbesserung ergeben. Apropos Draft-Picks, da sind wir dann bei dem großartigen Spiel am Sonntag, was wie gesagt schon als der Tour Bowl bezeichnet wird. Wo die Redskins mit 0-5 zu den Miami Dolphins mit 0-4 reisen. Und auf dieses Spiel wollen wir jetzt eingehen. Vielleicht als kleine Einleitung nochmal erwähnt. Es ist ein Heimspiel der Miami Dolphins. Die bisherigen Heimspiele in dieser Saison waren eher nicht so erfolgreich, wenn man an die teilweise sehr harschen Klatschen gegen Patriots, Ravens und so weiter denkt. Ich glaube, ich muss da jetzt nicht noch weiter darauf eingehen. Aber welches Spiel erwartet uns am Sonntag? Rico, was erwartest du für ein Spiel? Eher ein 3-3 oder eher ein 80-80?
Unentschieden, Spaß zu Spaß, ne? Also ich bin da ganz, ganz zwiegespalten. Ich glaube, es wird so ein Spiel, wo es mega coole Big Plays geben wird. Ich glaube, das wird passieren auf beiden Seiten. Es wird ein ganz, ganz wilder Ritt. Ja, es wird Spielzüge geben, die, was passiert da gerade? Spielen die noch Football oder ist das schon, was weiß ich? Aber es wird auch, also ich glaube, es wird ein Spaß. Für Leute, die es sich neutral angucken, wird es vielleicht auch ein bisschen was zu lachen geben, aber es könnte frustrierend werden für die Anhänger der Dolphins und der Redskins. Ja. Das ist also so grob umrissen, was ich erwarte.
Um diese Statistik mal, oder um diese Meinung mal statistisch zu unterlegen, muss man auch sehen, dass die Redskins geben 407 Yards pro Spiel ab und die Dolphins 472 Yards pro Spiel. Das heißt, das nährt schon die Tatsache, dass sowohl George Rosen als auch Jared McCoy, der wohl Quarterback starten soll, angeblich, das weiß man jetzt mit dem neuen Headcoach nicht so genau, man geht nur davon aus, dass es nicht Dwayne Haskins wird. Das hat wohl der neue Coach schon gesagt, aber es wird wohl McCoy werden, dass die beiden relativ viel Freiheiten haben, denn sowohl die Secondary der Dolphins als auch die Secondary der Redskins war jetzt nicht so toll, muss man ganz ehrlich sagen. Auch da mal ein paar Zahlen, da geben die Redskins 265 Yards knapp pro Spiel an Pass ab und bei die Dolphins liegen unwesentlich unter 300. Also das ist schon, die Zahlen unterstreichen, dass es ganz schön wild hergehen könnte. Micho, was erwartest du oder mit welchen Erwartungen gehst du in das Spiel rein?
Also es wird bestimmt kein hochklassiges Spiel, dazu sind beide Teams zu schlecht. Das wohl. Was ich aber erwarte, ist, dass bei beiden Mannschaften sich die Spieler zerreißen. Zum Beispiel Josh Rosen, für ihn ist es die Gelegenheit, eine der wenigen Gelegenheiten der Saison, zu zeigen, dass er das Team, wenn es konkurrenzfähig ist, und das wird es gegen die Redskins eigentlich sein, wirklich führen kann. Xavier Howard kann zeigen, dass er eben keine Loser-Mentalität aufnimmt, dass er sein Geld wert ist. Spieler aus der zweiten Reihe, auch wie zum Beispiel Mark Walton, auch ein Ken Balazs, können jetzt zeigen, dass sie endlich, dass sie mithalten können. Wer will nächstes Jahr noch einen Vertrag haben? Das müssen unsere Spieler hier zeigen. Und das sieht bei den Redskins halt eben nicht anders aus. Von daher erwarte ich, dass beide sich letztendlich zerreißen, wirklich zerreißen. Ich hoffe natürlich, bin ich ganz ehrlich, vielleicht werde ich jetzt auch von einigen Fans gesteinigt, aber ich hoffe, dass sich die Dolphins durchsetzen werden.
Los, steinigt ihn.
Ich hoffe, dass wir halt eben nicht 0-16 gehen. Meinetwegen, dass wir auch nur den Number 2 oder Number 3 overall kriegen. Meinetwegen, wenn sich die Spieler dafür zerreißen und wir deswegen dafür einen weiteren Spieler kriegen, der es verdient hat, gut bei uns im Kader zu bleiben. Auch einen Jason Sanders darf sich nicht nochmal erlauben, 2 Field Goals daneben zu setzen. Ja, ganz klar gesagt, wir brauchen ganz massiv, also ich erwarte ganz wirklich, dass die Spieler sich zerreißen und dementsprechend auch zeigen, was sie wirklich können. Wenn es dann letzten Endes gar nicht aufgeht und wir knapp verlieren aus irgendeinem Grund, weil es hier oder da einen individuellen Fehler gab, vollkommen okay. Ja, ganz besonders gespannt bin ich aber ganz ehrlich auf Josh Rosen.
Ja, worauf ich gespannt bin am Sonntag, ist die Tatsache, wie ist das Ergebnis Ende des zweiten Quarters und wie ist das Ergebnis Ende des vierten Quarters. Denn gerade auch in den letzten Spielen hat man ja deutlich gemerkt, dass in der ersten Halbzeit noch relativ viel gut funktioniert und die Dolphins dran sind, teilweise hätten führen müssen, teilweise einmal sogar im Spiel 2 Minuten geführt haben. Aber dass dann nach der Pause der große Einbruch kam. Und das wird man sich selbst gegen die Redskins nicht erlauben können, weil sie sind ein NFL-Team und sie haben dann doch trotz ihrer 0-5 so viel Qualität, dass sie, wenn die Dolphins wieder in so eine Lethargie im dritten Quarter verfallen, das ausnutzen können. Und ich bin davon überzeugt, dass Miami gewinnen kann. Ich bin aber auch genauso gut davon überzeugt, dass wenn es zur Halbzeit ein knappes Spiel ist, die Chancen, dass Miami es verliert, exponentiell und sehr stark ansteigen. Deswegen mal gucken, was wir zu erwarten haben. Ich kann nur dieses ganze Gehype um Tua Bowen hassen gesehen, einfach nicht leiden. Ich weiß, das muss man machen, um dieses Spiel einigermaßen zu promoten und um sich über beide Franchises lustig zu machen, aber ich kann es nicht hören. Ich finde es respektlos den Spielern gegenüber, die da spielen und davon mal ganz abgesehen, sind ja auch noch mehrere Franchises dieses Jahr dabei, die sich darum streiten, relativ früh picken zu müssen. Also von Atlanta haben wir eben gesprochen, Denver hat gerade mal einen Sieg und die Jets und da gibt es ja noch mehrere Kandidaten. Also es entscheidet sich nicht am Sonntag, wer da wo, was, wen und warum auch immer pickt. Ich möchte diesen Begriff Tua Bowl zum Anlass nehmen, vielleicht so zum Abschluss unserer dieswöchigen Unterhaltung, Rico nochmal zu fragen, wie sieht's denn momentan aus? Ist Tua immer noch derjenige, der da das Ziel der Begierde ist, oder was macht die College Quarterback Front?
Ja, ist er definitiv. Und Es ändert sich halt, es wird sich auch erstmal nichts dran ändern. Hat den Hintergrund, dass ich nicht glaube, dass Alabama jetzt über irgendwen stolpern wird. Also, wenn man sich einfach mal auf die Zahlen stürzt, dann sind halt bei den interessanten Quarterbacks, die jetzt für mich sind, Tua Tagovailoa, Jake Fromm, Jalen Hurts, Joe Burrow und Justin Herbert. Ich weiß, der ein oder andere hätte gern noch den Herrn Love darin gesehen, oder es gibt immer noch wieder Namen, Shea Patterson, Runde 3, 4, 5. Und da würde ich mich jetzt weniger mit befassen, weil, ja, wir können gerne immer die Diskussion führen, wann picke ich meinen Franchise-Quarterback? Und am Ende ist es trotzdem Glück, weil es kann der erste Pick sein, es kann der 10. Pick sein, es kann der 199. Pick sein.
Natürlich.
Auch wenn das passiert dir einmal im Leben, ja, oder einmal in 100 Leben so ungefähr. Aber Jake Fromm und Tua sind jetzt die beiden einzigen zum Beispiel, die noch keine Interception geworfen haben. Wobei man da dann wieder sagen muss, Tua hat den Ball 148 Mal geworfen, Jake Fromm 111 Mal. Und wenn man jetzt zum Beispiel Justin Herbert und Joe Burrow vergleicht, dann haben die beide 162 Passversuche. Davon hat Justin Herbert 116 und Joe Burrow 127 angebracht. Also mal eben ein Unterschied von 6 Prozentpunkten pro Joe Burrow. 7 Touchdowns mehr, 2 Interceptions mehr, aber einfach mal mit 11 mehr angekommenen Pässe 700 Yards mehr. Und das ist für mich schon so ein kleiner Fingerzeig. Natürlich hat Justin Herbert nicht so gute Wide Receiver. Also Joe Burrow hat drei Targets, die er hauptsächlich anwirft. Das ist Jefferson, Chase und Marshall Jr. heißen die drei Herren, wenn ich gerade richtig bin. Und die sind schon gut. Die sind schon gut und man ist es von LSU nicht gewohnt, dass die so eine starke Offense spielen, aber das trägt die Mannschaft momentan neben dieser richtig geilen Defense. Und ich habe es ja in der Dolphins-Gruppe bei Facebook schon gepostet. Momentan ist Tua meine Nummer 1. Aber da läuft der Joe Burrow ganz nah drauf langsam. Und der Grund dafür ist, dass Joe Burrow hat auch nicht die O-Line. Die O-Line ist nicht so gut. Die ist gut, aber sie ist nicht so gut wie die O-Line von Justin Herbert bei Oregon zum Beispiel. Und unter Druck agiert er nochmal eine Spitze besser als der Rest der Liga. Da ist er mindestens oder ungefähr auf dem Level von Tua. Natürlich hat er jetzt, ich sag mal, wenn er jetzt die Saison durchspielt, sind es 1,5 Jahre, die er wirklich auf dem Paper hat, als die er zeigen kann, okay, die habe ich gut gespielt. Das ist bei Tua ein bisschen mehr, das ist bei Jack Fromm auch mehr und das ist auch bei Justin Herbert mehr. Und auch bei Jalen Hurts ist es so, Aber, wie gesagt, für mich ist Tua 1, dann kommt Joe Burrow und dann muss ich sagen, dass Justin Herbert für mich momentan so ein bisschen abfällt, weil ich ihn aber auch nicht viel gesehen habe und Jake Fromm ist einfach sehr, sehr solide. Also Jake Fromm ist einfach, er tut, was er tut. Und das tut er nicht schlecht. Und Jalen Hurts überrascht viele. Ich habe damit gerechnet, weil es ist Oklahoma. So, da muss man damit rechnen, dass der Quarterback durch die Decke geht. Und das tut er für seine Verhältnisse. Aber der Unterschied ist da halt, er hat auch nur 109, in Anführungsstrichen nur 109 Passversuche. Das ist von den genannten am wenigsten. Jake Fromm mit 111. Und Justin Herbert und Joe Burrow haben halt 162. Da ist natürlich die statistische Auswertung ist ein bisschen aussagekräftiger. Und ja, momentan gehe ich mit Tua. Ich muss aber bei Joe Burrow auch sagen, ich weiß nicht, ob man dafür den First Overall braucht oder den Third Overall oder ob dafür nicht sogar der 10. Pick reicht oder der. Ich weiß nicht, wann wir Marino gepickt haben damals. Wobei ich
23, glaube ich.
Ich will nicht Marino 2.0. Ich will einen Tua Tagovailoa oder ich will einen Joe Burrow haben. Ja, also ich bin da nicht so wie viele Fans. Der Marino. So gern ich Dan Marino mag. Er hat sein Werk nie vollendet. Das muss man ihm nachsagen. Da werde ich auch für gehasst, glaube ich, bei uns in der Community, dass ich das immer wieder auf den Tisch bringe. Aber ich will mal einen Quarterback, der auch executed. Und Ich will einen Quarterback haben, der Ringe holt, oder einen Ring zumindest. Und ich glaube aber auch, dass die fünf, die ich da jetzt so im Auge habe, oder sechs, fünf sind, die durchaus das Potenzial haben, in ihrer Karriere in der NFL mal einen Ring zu holen. So, war ein bisschen mehr. Ja,
naja,
aber gut. Aber, ne? Geht ja auch um Quarterback und.
Ja, genau. Bevor ich Micho noch mal kurz um seine Zusammenfassung des Ganzen bitten möchte, möchte ich noch erwähnen, Dan Marino an 27 gepickt worden. Und naja, gut. Wenn er einen Ring geholt hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht mal Golf-Fan geworden. Wahrscheinlich nicht, aber mal das mal nur so nebenbei. Micho, wie sieht denn deine Reihenfolge aus?
Ja, also ich bin tatsächlich, meine Reihenfolge ist sehr im Fluss. Ich hatte vor der Saison ganz klar Jake Fromm auf 1. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Tatsächlich ist es bei mir Herbert, der auf 1 ist. Einfach, weil ich finde die Stats halt nicht so aussagekräftig. Wenn ich mir ein College-Spiel angucke, geht es mir weniger darum, zu sehen, wie viel Stats oder wie der genau executed der Quarterback, sondern tatsächlich, in was für eine Art von Offense spielt er? Wie komplex ist die Offense? Wie scheint er das Ganze umzusetzen? Sehe ich irgendwie, wie er zum Beispiel ob er an der Line of Scrimmage, ob er über Audibles agiert, all solche Dinge. Und da, finde ich, hat Herbert tatsächlich allen anderen deutlich was voraus, wahrscheinlich auch aufgrund der Erfahrung. Er ist jetzt, glaube ich, sogar seit 3 Jahren Starter. Im ersten Jahr war er, glaube ich, nicht direkt Starter, da bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Und ich finde, das merkt man auch. Hinzu kommt, die haben alle ihre Skills. Also die sind alle relativ genau, was ich sehr, sehr wichtig finde, wobei ich zugeben muss, dass ich mir Burrows wirklich nicht wirklich gut angeguckt habe. Ne? Das bekomme ich nur so am Rande mit. Ich rede jetzt eigentlich nur von den großen drei, sage ich jetzt mal, Tua, Fromm und Herbert. Die sind alle relativ genau, alle relativ athletisch. Tua hat von der Athletik vielleicht her sogar noch ein bisschen mehr drauf, hat vielleicht das größte Improvisationstalent. Also alle haben sie irgendwo ihre Stärken. Herbert ist glaube ich, der klasseste gute Passer, reine Passer. Ja? Tua ist das beste Improvisationstalent und Fromm ist der coolste, weil er keine Fehler macht. Und was auch immer man da will, ich wäre mit allen dreien, würde ich ganz klar sagen, machen wir einen guten Griff. Wie es nachher in der NFL aussieht, wie das nachher in der NFL klappt, können wir jetzt sowieso nicht sagen. Das ist Spekulation. Da gibt es auch satt und genug Beispiele, wo trotz hervorragender Anlagen sowas gerade bei Quarterbacks nachher in die Hose geht. Mir persönlich gefällt halt von den Anlagen und von seinen Stärken her Herbert am besten. Aber ich glaube tatsächlich, das ist wirklich Geschmackssache. Ich weiß nicht.
Und was man jetzt nochmal, da möchte ich nochmal drauf, es gibt ja, man wird den Dolphins, sagt man ja, die Tanking for Tour nach, ne? Und es geistert jetzt ja auch durch die Social Media. Es gab ja bei den Colts Suck for Luck.
Aber da möchte ich gleich auch gern was zu sagen. Aber
vielleicht wollen wir das Gleiche sagen. Es ist halt witzig, weil sie sagen, das ist ja jetzt alles gescheitert. Es gab genau 4 Jahre, in denen Andrew Luck durchgespielt hat, 16 Spiele gemacht hat. In diesen 4 Jahren haben die Colts dreimal die Divisional Round erreicht und einmal das AFC Championship Game. Also in jedem Jahr waren sie in den Playoffs. Und wenn er jetzt nicht so dieses Pech gehabt hätte, dann wären die wahrscheinlich in 10 Jahren 8 oder 9 Mal in den Playoffs gewesen, denke ich. Und come on. Also was willst du mehr? Na, so, also, wir betreiben kein Tanking. Auf keinen Fall. Aber dass das nicht funktioniert, an einzelnen Quarterback zu nehmen oder weit oben einen Quarterback zu nehmen, da gibt es auch genug Gegenbeispiele.
Ja.
Ja, mir geht's vor allen Dingen um diese Geschichte, dieses Tanking for Tour. Ob man jetzt Tour für den Besten hält oder nicht, habe ich ja gerade eben schon gesagt, halte ich persönlich für Geschmackssache. Muss unser Front Office letztendlich entscheiden. Dafür werden sie auch bezahlt. Aber es heißt bei allen immer so, ja, es ist doch klar, dass die Dolphins Tour nehmen. Und dann fragt man, wenn man fragt im Prinzip, warum? Ja, weil das sagen die doch schon seit 2 Jahren oder seit 3 Jahren. Dass sie Nein, nee, die Dolphins haben sowas nie gesagt. Armando Salguero, ein Journalist, hat diese Tanking for Tour-Kampagne ins Leben gerufen. Und jeder, der jetzt behauptet, die Dolphins sagen das schon seit Jahren, und das sagen auch jede Menge Dolphins-Fans, jeder, der das behauptet, ist im Grunde genommen einfach nur dem erzwungenen Hype-Train eines Journalisten aufgesessen, einer Medienkampagne aufgesessen. Ja. Und das ist eine Geschichte, die mich halt fürchterlich aufregt. Wenn man Tour will, ist das auch vollkommen okay. Und wenn man seine Gründe dafür hat, Tour zu nehmen, ist das auch vollkommen okay. Aber zu sagen von wegen, wir nehmen Tour an 1, weil wir das immer gesagt haben, dass wir Tour an 1 nehmen. Nein, sorry, dann heißt es, dann sagt direkt von wegen, wir nehmen Tour an 1, weil ich in den Medien bei Armando Salguero gelesen habe, dass wir Tour an 1 nehmen sollen. Und nicht, weil die Dolphins das gesagt haben. Das regt mich immer fürchterlich auf. Deswegen halte ich mich aus solchen Diskussionen bei Facebook grundsätzlich zum Beispiel raus, weil ich ganz genau weiß von wegen, dass das sehr schnell sehr böses Blut geben kann.
Ich lese ja Armando Salgueros Beiträge auch und diese Kampagne Tanking for Tour, die verfolge ich auch schon seit Anfang. Um meine 2 Center mit in die Mitte zu werfen, ich schwanke ja derzeit etwas, weil ich nicht Tua als Lieblingsspieler habe und auch keinen Quarterback als Lieblingsspieler habe, sondern
Jonathan Taylor, den Running Back von Wisconsin. Endlich wirst du vernünftig, Tobi.
Oh, ja. dazu darfst du was sagen, wenn ich fertig bin. Den picken wir garantiert nicht an 1, 2 oder 3 oder so. Nein, für mich ist entscheidend, wann haben wir den Steelers-Pick, denn ich will unbedingt Andrew Thomas von Georgia, das ist ein Offensive Tackle, bei den Miami Dolphins in der O-Line haben. Und wenn ich dafür Tua opfern müsste, würde ich das tun, weil ich weiß, dass die anderen dahinter nicht wesentlich schlechter sind. Ich habe mir diesen Herren halt ein paar Mal angesehen und ich bin von ihm begeistert und ich will ihn unbedingt bei den Miami Dolphins haben. Wenn die Steelers jetzt Pick 3 haben und wir unseren eigenen an 1, dann wird das wahrscheinlich sogar funktionieren. Aber ansonsten wird es schwierig, weil halt sowohl Tua als auch Andrew Thomas mit einigen anderen so in der Top 5 rumwabern und es passieren kann. Also natürlich hätte ich sie gern beide, das ist klar, aber lieber hätte ich Andrew Thomas. Und wenn ich dann mit Thomas und Fromm, die beide bei Georgia spielen, gehen müsste, dann würde ich das auch gerne tun. Zu Jonathan Taylor, den können wir auch noch mit dem Texans-Pick an dritter Stelle nehmen, Rico, damit wir den nächsten Badger bei uns haben.
Bevor Rico dazu jetzt was sagen darf, ganz kurz, am allerliebsten wäre mir natürlich, wenn wir keinen von den 3 Quarterbacks picken müssten. Das möchte ich nochmal betonen. Und was Jonathan Taylor angeht, habe ich was ganz Interessantes bei Facebook gelesen. Oh. Nicht meine eigene Meinung. Ich habe da auch relativ wenig Ahnung von College-Experten ist Rico, das sage ich auch direkt zu. Aber es war sinngemäß war es folgendes. Was wollt ihr denn mit Jonathan Taylor? Ein Wisconsin Running Back ist noch nie was geworden. Auf jeden Fall ist Swift besser als Taylor. Dankeschön. Rico, du darfst.
Oh, ja, das ist die Debatte, die du da aufwirfst, da kann man 3 Tage drüber diskutieren, weil es ist halt, wer ist die RBU, die Running Back University? Und ja, aus Wisconsin Running Backs ist nie was geworden. I don't know. Also, ich weiß nicht. Kennt ihr Melvin Gordon? Weiß ich nicht. Kennt ihn irgendwer?
Es ist schon so ein Spieler, der quasi jetzt nur auf der Ersatzbank, oder wenn der mal reinkommt, gerade
beim genau.
30. Jahr pro Spiel läuft oder so. Ne?
Guck dir doch mal die Statistiken von diesem Jahr an.
Wow.
Gott, schlecht.
Mhm. Ja. Und es ist halt die Badgers, ja, das kann man so sehen, dass die Running Backs der Badgers vielleicht im College ein bisschen besser waren, als sie nachher in der NFL waren. Aber zum Beispiel hat der Herr Taylor am letzten Spieltag, jetzt muss ich eben gucken, ich meine 5 Touchdowns?
Ich meine auch, es wären 5 gewesen. Ich verfolge das ja jetzt seit Neuestem, was die Badgers so treiben.
Vier Touchdowns durch die, über den Landweg und einen durch die Luft, meine ich. Der letzte Running Back, der das geschafft hat, war ein gewisser Saquon Barkley, hieß der, glaube ich.
Wer?
ja, genau.
Also, guck dir mal dessen Stats in diesem Jahr, also vor der letzten Woche.
Ja, genau. Ist ja noch schlechter. Ja, also,
ich kann verstehen, weil Wisconsin auch immer für eine sehr, sehr gute O-Line immer gestanden hat und dadurch natürlich ein Running Back immens davon profitiert. Aber es ist nun mal auch so, dass Jonathan Taylor, wenn man sich es anguckt, eine gewisse Übersicht hat. Das zum Beispiel, was das macht er nicht so krass wie Le'Veon Bell, aber dieses nochmal kurz stoppen, dem O-Liner nochmal kurz am Arsch tätscheln, wo gehe ich jetzt lang, links, rechts, oder gehe ich doch mal weit über außen, das macht er auch. Und ja, der Bursche muss jetzt gegen Michigan State University und wird da vielleicht die 5000-Yards-Marke knacken. Er hat bereits die Marke von Melvin Gordon im letzten Spiel geknackt. Und es ist was im College, das hast du ja auch schon gesagt, Micho, es ist keine Garantie. Aber er hat an seinem Passing-Game gearbeitet. Er hat jetzt schon 12 Bälle gefangen für 114 Yards. So viel hat er in keiner anderen Saison gefangen. Und er zeigt die Saison nochmal eine Effektivität, die er in den anderen Jahren nicht gehabt hat. Und ja, man kann die Meinung haben, dass wer sind denn die Wisconsin Running Backs und Georgia Running Backs sind ja viel, viel besser, ja. Man kann da mal overall eine Statistik drüber machen. Momentan, aufgrund der jüngeren Vergangenheit, werden die Georgia Running Backs vermutlich die Nase vorn haben. Da kann ich auch nichts verhehlen, aber nichtsdestotrotz halte ich Jonathan Taylor für ein absolutes Biest, wer ein absolutes Biest werden kann. Ähnlich, vielleicht nicht ganz so krass wie jetzt Saquon Barkley in seinem Rookie-Jahr oder aber von Christian McCaffrey hat auch keiner gedacht, dass er so durch die Decke geht.
Aber jetzt mal ganz im Ernst. Die Dolphins haben eine gute Erfahrung damit gemacht, Running Backs spät zu draften. Warum? Weil es immer wieder gezeigt wird, dass es darauf ankommt, dass man einen Running Back hat, der die passenden Eigenschaften für das Run-System hat, die man spielt. Und nicht so sehr, dass er der Mörder-Alleinunterhalter ist. Und ist es da nicht ein bisschen zu viel zu sagen, man gibt einen First oder vielleicht sogar einen Second-Round-Pick für einen Running Back ab? Reicht nicht Third-Round oder Fourth-Round vollkommen, um genau das zu bekommen?
Ich würde sagen, nein, weil ich bin's leid, ewig mit diesen halbgaren Drittrunden- und Viertrunden-Lösungen durch die Gegend zu schippern, die dann einigermaßen was vernünftig können oder meinen, sie wären, weiß der Teufel was, wie der J-Train oder was. Ich will da jetzt endlich auch mal eine vernünftige Lösung haben, weil auch das kann ja einen Quarterback entlasten. Wie ihr aber vielleicht merkt, um das Ganze jetzt mal wieder zusammenzuführen, sind wir ja schon mittendrin in dem letzten Programmpunkt, den wir von letzter Woche noch übrig haben, nämlich eine erste Zusammenfassung des ersten Saisonviertels zum Thema Offense. Wir haben jetzt lange über Running Backs, Jonathan Taylor und DeAndre Swift geredet. Vielleicht steigen wir da bei den Dolphins auch einfach mal ein. Rico, wie hat dir das Running Game in den ersten 4 Saisonspielen gefallen?
Ja, das war also das unser Running Game, das ist wie so ein guter Schiedsrichter. Der ist immer besonders gut, wenn man ihn nicht erkennt oder nicht sieht. So war unser Running Game. Also, Kenyon Drake hat im letzten Spiel mal gezeigt, dass er wirklich auch ein bisschen was kann. Jetzt hätte man ihn eigentlich traden müssen, weil jetzt gerade ist sein Value relativ gesehen hoch. Belage ist enttäuschend, weil ich hatte Belage eher für einen Powerrunner gehalten und der bricht gar keinen Tackle. Also irgendwie ganz, ganz schlecht. Und ja, dem Rest, Mark Walton hatte so ein paar Einsätze. Von unserem Fullback habe ich leider sehr, sehr wenig sehen dürfen. Da hätte ich, würde ich mir jetzt wünschen, dass da noch mal ein bisschen mehr kommt. Und sonst, ja, ich, wie gesagt, du hast es schon gesagt, diese halbgaren Lösungen, also im Endeffekt wäre es mir egal, ob zum Beispiel Swift ist auch hervorragender Running Back. Ich bin halt ein Badgers-Fan, deswegen Jonathan Taylor, aber ich habe momentan keine, also momentan geht mir unser Running Game so ein bisschen auf den Zwirn. Also ich sehe, da sind alle ersetzbar. So. Das beschreibt es vielleicht ganz gut.
Micho, hast du einen Running Back aus dem Dolphins-Roster, den du für unersetzbar hältst?
Leider nicht. Ich halte keinen Running Back bei uns für unersetzbar. Ich halte aber auch so gut wie keinen Running Back in der NFL für unersetzbar. Ich finde, dass wir, unser Running Game ist schlecht, aber ich finde, dass wir dass das halt eben nicht allein an den Running Backs liegt. Ich glaube auch, dass sie unter anderem falsch eingesetzt werden, dass sie unter schlechtem O-Line-Play leiden und unter schlechtem Play-Calling. Insgesamt gesehen, Running Back kaum existent. Ich würde auch gern mehr Chandler Cox sehen. Ja, er wird viel zu selten eingesetzt. Er selbst hat nicht einmal den Ball bekommen. War also überhaupt nicht involviert. Ich sehe wenig, dass unsere Running Backs, wenigstens unsere Running Backs ins Passspiel involviert sind. Ich sehe wenig Play-Action, das mit den Quarterbacks und mit den Running Backs gespielt wird. Wenig Motions. Und dann hängen die Running Backs meistens direkt in der Line fest, einfach weil auch keine Lanes geöffnet werden. Kenyon Drake hat gezeigt, dass er kein Schlechter ist. Caleb Ballage hat nicht das gezeigt, was man von ihm erwarten kann. Ich denke, dass aber beide, also Caleb Ballage vielleicht noch, Kenyon Drake eher nicht, nächste Saison noch bei den Dolphins sind. Und deswegen gucke ich eher auf Walton, der seine Sache in Anbetracht der wirklich miserablen Umstände doch gar nicht so schlecht macht.
Würde ich auch sagen, und das sehen auch die Experten so, dass gerade Mark Walton, der ja mit einigem Ballast und mit einigen Off-Field-Concerns damals von den Bengals erst gecuttet wurde und dann von Miami aufgenommen wurde, ich denke schon, dass der die Chance hat, im nächsten Jahr dann weiter bei den Dolphins zu bleiben, und ich würde mir wünschen, dass man, wenn man schon versucht zu testen, dann auch Mark Walton mal die Chance gibt, das zu sehen. Und ansonsten, das mit den halbgaren Lösungen habe ich ja eben schon mal gesagt. Vielleicht erhören mich ja die Dolphins oder erhört mich Chris Greer und versucht es mal mit einem Running Back, der entweder hoch aus der Free Agency kommt oder relativ früh gepickt wird, um eben da eine zweite Waffe neben dem Quarterback installieren zu können. Aber wie Micho schon erwähnt hat, ist auch das Running Game, so wie vieles andere auch, von der O-Line abhängig. Und dann kommen wir jetzt zur O-Line. Ich bezeichne sie so. Ich weiß, dass Micho sie nicht so bezeichnet. Ich möchte euch auch bitten, das relativ kurz zu halten, weil wir könnten uns sonst 3 Tage darüber unterhalten, wie schlecht oder wie wenig gut sie ist. Aber vielleicht hat Micho ja so einen leichten Silberstreif am Horizont schon erkennen können und möchte den mit uns teilen.
Also von mir aus sage ich ganz klar, von den Leuten, die im Moment in der O-Line stehen, Michael Dieter vielleicht noch, vielleicht kann man auch noch unserem Tackle Isaiah Prince noch eine Saison geben, weil die in ihrer Entwicklung noch nicht fertig sind. Alle anderen haben in einer NFL-O-Line nichts zu suchen. Auch Jesse Davis höchstens als Backup. Fertig. Wir könnten jetzt auch noch über Kilgore reden, aber Kilgore, glaube ich, wissen wir alle, ist unterdurchschnittlich und wird sobald. Ist auch schon vergleichsweise alt. Also ich finde, mit 31 ist man noch nicht alt, aber er ist vergleichsweise alt. Und
ja, gut, für einen Sportler ist er alt.
Sag das Rico, mal Craig Wake. Rico, würdest du irgendwen Tom gerne Brady behalten?
Ich?
Außer Dieter. Außer Dieter und Prince.
Ja, gut, du fragst mich, wen ich behalten will, und dann sagst du, außer Dieter, außer Prince, nimmst du noch wen raus?
Nee, bei Dieter weiß ich, was Badger ist und
naja, ich denke, was wir gesehen haben, ist, dass Dieter ein richtig guter Guard werden kann. Richtig, richtig, richtig guter Guard. Dass er nie im Leben Tackle spielen sollte, das haben wir auch gesehen. Das tut weh, und zwar unserem Quarterback. Und Prince hat seine Sache nicht schlecht gemacht. Wäre vielleicht eine Möglichkeit, für den weiter zu behalten. Even Böhm wäre für mich nochmal Richtung Backup. Und ja, Center brauchen wir auch einen neuen und dann halt noch einen neuen Tackle. Und vielleicht Ben Scherf als Guard aus der Free Agency. Das wäre schon cool. Also ich sag mal, wenn wir Dieter Scherf auf Guard haben, Isaiah Prince auf Tackle, dann Andrew Thomas zum Beispiel und Tyler Biasch. Ich meine, dann haben wir auf einmal da eine O-Line stehen, aus der in ein paar Jahren wirklich also eine Elite-O-Line werden kann. Und dann sehe ich uns auf einem guten Weg. Momentan, wie gesagt, ne? Es ist, wie es ist. It could, wie it could.
Ja, ich hätte genauso wie du auch noch die Einschränkung mit Evan Böhm vielleicht einen erfahrenen Backup noch behalten sollte, aber muss man halt auch sehen. Die O-Line wird vor Sonntag wahrscheinlich wieder durcheinander, weil jetzt Jesse Davis wieder einigermaßen hergestellt ist, dass er eventuell spielen kann. Und da wird sich dann wieder ein Teil verändern. Klar haben Böhm und Isaiah Prince zusammen in der ersten Halbzeit gegen die Chargers gezeigt, dass sie rechts was freiblocken können. Und Drake konnte das auch mehrmals gut nutzen. Aber wie jetzt die O-Line am Sonntag tatsächlich aussieht, das wird das Geheimnis von Herrn De Guglielmo bleiben. Und ich meine, wir haben jetzt erst knapp Mittwoch, das heißt Dienstagnacht, indem wir ja, das hier
schon
aufzeichnen.
Ist schon Mittwoch.
Ne? Und dann wird man sehen, was da so rauskommt. Aber naja, wie auch Micho schon erwähnt hat, momentan ist die O-Line halt nicht NFL-tauglich und mit Abstand die schlechteste der Liga. Gut. Nächste Positionsgruppe mit der Bitte, dass diesmal Rico anfängt. Rico, wie bist du mit den Tight Ends zufrieden, die wir im Roster haben?
Jetzt wird Micho mich gleich hassen oder er wird mir manisch widersprechen. Ich bin nicht so zufrieden, wie ich zufrieden sein könnte. Man hat mit Jizicki es nicht geschafft, ihm das Blocken in der Pass Protection beizubringen. Bis jetzt. Wenn nur noch in der nächsten Saison klappen, ist dann halt ein sehr, sehr großer Receiver. Und da kann man vielleicht noch wirklich einiges rausholen in der Red Zone mit ihm. Man sieht es ja auch manchmal, wenn die Bälle, die er dann kriegt, das ist ja auch gar nicht schlecht, aber es ist halt, ja, anscheinend gehört das Blocking doch dazu. Dom Smythe oder Smithy oder wie man ihn nennt, macht sein Ding wirklich solide, wirklich nicht schlecht. Und ja, Nick O'Leary ist okay, ist halt ein Mann alter Schule. Und ja, wir haben Tight Ends, aber man könnte sie, also man versucht, Jizicki so gut wie möglich einzusetzen, aber ja, am Ende muss man vielleicht wirklich sagen, dass es vielleicht andere Tight Ends in dem Draft gab, die man an der Stelle vielleicht hätte eher picken können. Mehr mag ich dazu gar nicht sagen.
Ja, da du den Micho gerade auch mit ins Boot holst, kann Micho vielleicht auch nochmal seine Meinung kundtun.
Ja, ich bin ja überrascht, denn wir hatten auch bei Facebook hatten Rico und ich die Diskussion ja schon mal. Ich bin der Meinung, dass halt zu einem kompletten Tight End einfach das Blocking dazugehört. Wenn er nicht blocken kann oder du ihn im Blocking nicht einsetzen kannst, ist er auch kein guter Tight End. Allein schon aus dem Grund, weil du dann ausrechenbar wirst. Gesicki ist tatsächlich keiner, den man in 11 Personal oder in 21 Personal, meine ich, nutzen kann. Anders sieht es vielleicht aus in 12 oder 22 Personal, also mit zwei oder mehr Tight Ends vielleicht sogar, weil er dann halt die Schwächen ausnutzen kann, man nicht genau weiß, was man macht. Allerdings auch als Receiver wird er noch zu wenig eingesetzt. Ich halte tatsächlich im Moment unseren besten Tight End Nick O'Leary. Auch Durham Smythe macht seine Sache solide, aber das ist jetzt keine Positionsgruppe, wo wir sagen können von wegen, hey, wir entscheiden damit Spieler alleine oder wir befinden uns damit im oberen Drittel. Das ist mit ein bisschen Glück, sind wir am Rand des oberen Drittels, wenn sich Mike Gesicki und Durham Smythe noch ein bisschen entwickeln. Da sollte tatsächlich irgendwann nochmal ein guter Allround-Quarterback, sag ich schon, Tight End.
Wieso wir traden für Cam Newton und machen aus ihm Tight?
Würde passen, oder wie? Nee, er kann ja auch nicht blocken.
Ja, das bringen wir ihm dann bei.
Genauso wie bei Gesicki, ne? Das ja. Beibringen. Nein, also die Frage wollte ich ehrlich gesagt auch nochmal stellen. Genau dir, Micho, die du mit deinem letzten Satz jetzt vorweggenommen hast, ob die irgendwann dann nochmal tätig werden, weil gerade in der Free Agency hätten wir ja die Möglichkeit, da vielleicht auf der Position auch noch was zu tun.
Würde ich für gut halten. Also vor allen Dingen, weil es, Entschuldigung, Tobi, wenn ich hier da ins Wort falle, doch, aber gerade du sagst ja auch gerne mal so von wegen, hey, wir haben genug Geld, um in der Free Agency zum Beispiel auch einen O-Liner oder sowas zu holen, wo ich ganz klar sage, die Spieler, die wir wirklich bräuchten oder die uns wirklich nach vorne bringen würden, sind in der Regel nicht in der Free Agency. In der Regel funktioniert es halt nicht. Aber Tight Ends, die kann man durchaus kriegen. Und vielleicht sollten wir da tatsächlich einiges auch rein investieren und uns einen guten Allround Tight End in der Free Agency zulegen.
Wer ist auch so auf dem Markt? Wenn ich muss, ich bin, weil ich hab's nicht auf dem Schirm, wer da so.
Ich tatsächlich auch nicht, aber.
Müsste ich jetzt gerade mal eben nachgucken, aber.
Ich dachte, ich könnte mit der Frage jetzt so richtig punkten, dass einer vorbereitet wäre.
Reichen wir vielleicht.
bei Tight Ends nicht, nee, aber.
reichen wir vielleicht beim nächsten Mal nach.
Jetzt hab ich's gleich. Na, das geht ja relativ. Geht ja relativ sonst, schnell.
Zum Thema Tight End, um mal ein bisschen Zeit zu überbrücken. Rob Gronkowski wird bei Fox wohl als Analyst für ein paar Spiele diese Saison
zur Verfügung stehen. Riesen Überleitung von dir, Rico. Das wäre nämlich noch etwas, was ich mit euch am Ende noch diskutieren wollte. Jetzt fällt es mir nämlich wieder an, von wegen Tight Ends und so. Ja, über die Quarterback-Situation bei Miami haben wir ja schon lang und breit diskutiert und ich denke, da müssen wir in unserem unserer Offense-Zusammenfassung nicht noch gesondert drauf eingehen. Wir sind da ja heute schon mal drauf eingegangen und haben es die letzten Wochen auch immer erwähnt. Von daher können wir das Thema Tight Ends nutzen, um zu einer abschließenden Bewertung oder einer abschließenden Frage überzugehen. Denn nächstes Jahr Tight End Free Agent wird neben zum Beispiel einem Eric Ebron, der bei den Colts ist, einem zum Beispiel Charles Clay, der jetzt bei Arizona ist, der vorher auch mal bei uns war, einem Hunter Henry von den Chargers, der Free Agent wird, einem etwas älteren Darren Fells von den Texans, der Free Agent wird, auch Tyler Eifert von den Bengals. Und über Tyler Eifert und AJ Green war zu lesen, das hat nämlich der Analyst Jason LaCanfora heute getwittert, sollen angeblich die New England Patriots für einen Trade interessiert sein. Sowohl an Tyler Eifert als auch an AJ Green, um die eigenen Lücken, die zum Beispiel Antonio Brown und Benjamin Watson hinterlassen haben. Benjamin Watson hatten die Patriots ja geholt oder aus dem Retirement zurückgeholt. Da ist dann bei rausgekommen, dass der junge Mann noch 4 Spiele Sperre aufgebrummt bekommen hat wegen diverser Vergehen von Steroiden und weiß ich nicht und keine Ahnung und einem positiven Drogentest. Heute hätte man ihn in den Kader aufnehmen müssen und hätte man ihn bezahlen müssen. Die New England Patriots haben das aber nicht getan. Sparen jetzt ein bisschen was an Salary und haben jetzt wieder ein bisschen Spielraum. Und angeblich sollen sie das in Tyler Eifert oder AJ Green investieren wollen. Was haltet ihr davon? Vielleicht diesmal wieder Micho zuerst?
Ja, also Tyler Eifert und AJ Green, beide halt relativ verletzungsanfällig, sind mit Sicherheit gute Leute. Die müssten halt komplett tricksen, die Patriots. Aber was wollen sie dafür abgeben? Beide stehen noch unter Vertrag. Und klar ist, sie brauchen irgendwas in ihrem Receiving Core. Aber ich glaube nicht, dass sie das, auch nur eins davon, werden stemmen können. Auch weil sie irgendwie, glaube ich, nichts den Bengals dementsprechend anbieten können.
Nico, was meinst du? Fällt dir was ein?
Schwierig. Was
so in so einem...
Ich würde, was das, also wie Michael schon sagte, was können sie ihnen anbieten? So, das ist so ein bisschen wirklich das Fragezeichen, oder womit geben sich die Bengals zufrieden? Das wird die andere Frage sein. Und ja, Tyler Eifert wäre denkbar, AJ Green auch, aber gehen die wirklich, also bei Tyler Eifert könnte ich es mir noch mehr vorstellen als bei AJ Green, aber schwierig. Also ich sehe erstmal noch keinen von beiden da, wobei ich könnte es mir vorstellen, aber mit ein bisschen Bauchschmerzen. Es wären sicherlich Verstärkungen, aber was gibt man am Ende dafür ab? Also ich weiß nicht, ob man da auf einen Deal kommt. Das ist für mich die größte Frage.
Naja, zum Beispiel den Wert oder den Value eines AJ Green sieht man ja allein an der am Rekord der Bengals, dass ohne ihn die Franchise nur fast überhaupt nicht funktioniert und die Offense völlig da niederliegt. Und das macht schon den Wert deutlich und müssen sich die Patriots schon gewaltig strecken, um den zu bekommen.
Das wäre nicht Patriots-like.
Du, ein Antonio Brown war auch nicht Patriots-like. Naja, das,
lassen wir es stecken.
Ja, der kommt ja nicht zurück.
Ja. Ich hab noch zwei Namen übrigens bei der Tete-Diskussion, die du mir gerade eben sträflicherweise übergangen hast, meiner Meinung nach.
Achso, nee, ich habe jetzt nur ausgewählte. Welche?
Ja, du hast jetzt zum Beispiel Eric Ebron genannt von den Colts. Ich finde den anderen von den Colts, der nämlich auch Free Agent wird, viel interessanter. Jack Doyle. Und es gibt noch einen, der meiner Meinung nach sehr unter dem Radar immer liegt und der auch Free Agent wird, nämlich der Tight End der Atlanta Falcons, Austin Hooper.
Oh, Austin ist super.
Austin ja. Hooper wird,
oh, wird Free Agent.
Oh, das wusste ich.
Und er ist 24, das wäre ein Target für uns.
Das, okay, let's go for it.
Ne? Das wäre zum Beispiel meine Meinung. Das wäre so eine, wo ich wirklich sagen könnte, ja.
Da den könnte man noch nutzen. Also den könnte man noch irgendwie nach Miami holen. Hier entsteht was Neues. Bei Atlanta geht es langsam den Berg runter.
Ja.
Okay, ich nehme Hooper.
Ja, das, der verdient auch momentan nicht so viel. Das ist noch sechsstellig, von daher, das ist gut möglich. Das ist eine Variante, die würde mir auch nicht schlecht gefallen, wenn man den
benutzt. Und wie gesagt, auch Jack Doyle finde ich tatsächlich deutlich unterschätzt, wenn man sieht, wie oft die Colts auch aus 12 Personal auch letzte Saison gespielt haben. Und die es war natürlich eine Kombination mit Eric Ebron, aber auch da hat er verdammt gut gespielt und er hat auch seinige dazu getan, dass die O-Line so stabil steht bei den Colts. Der ist auch ein verdammt guter Blocker. Das ist super jetzt nicht so sehr.
Naja gut, aber das könnte man ja dann
ihm beibringen.
Das könnte man nie mehr beibringen, ne? Da sind wir wieder bei den alten Sätzen und bei dem, was man noch auf Kette ziehen könnte.
Aber ich habe dich unterbrochen, weil das wollte ich zumindest noch einwerfen.
Das ist gut, dürft ihr auch immer machen. Als Abschluss oder bevor ich so das Letzte, was noch so aufgeploppt ist gerade für Dolphins, noch erwähnen möchte, habt ihr noch was ihr besprechen wollt heute?
Die Wide Receiver?
Genau, die Wide Receiver.
Ach richtig, die haben wir vergessen, die Wide Receiver.
Da sieht man, wie gut unsere Wide Receiver
ja,
sind. Tobi vergisst sie sogar schon.
Ja, ich hätte sie jetzt tatsächlich vergessen. Aber naja, gut. Dafür hab ich euch ja. Dann gehen wir auf die Ballempfänger zu, die die langen Brote unserer Quarterbacks fangen oder nicht fangen dürfen. Ich weiß, bei einem Namen weiß ich schon, was aus der Ecke kommt, deswegen fangen wir mit Rico. Was sagst du zu unseren Wide Receivers?
Ja, also unsere Wide Receivers sind ja fast super. Ich sag mal so, wir haben zwei Wide Receiver, die ich nächstes Jahr gerne noch bei uns sehen würde, die momentan auch für viele vielleicht über dem, was von ihnen erwartet wurde, spielen. Und das sind Preston Williams, ja, und Devonta Parker, der bis auf ein Spiel, wo er wirklich nichts fangen wollte, eigentlich eine wirklich solide Saison spielt. Also eine gute Saison, weil hätte er in dem einen Spiel nicht 0 Passing Yards, sondern irgendwie so seine 50, 60, dann wäre er zumindest auf dem Niveau von irgendwie 900 Yards. Jetzt ist er da ein bisschen hinterher. Jetzt ist er einfach bei ungefähr 800, aber das wäre schon nicht schlecht. Es liegt unter dem, was ich ihm gewünscht habe am Anfang der Saison, aber es wäre ein Anfang. Und ja, aber das größte Problem sind halt die gedroppten Pässe insgesamt. Und ja, gut, die Jakeem Grant und so. Wilson ist für mich zu verletzungsanfällig. Ja, ihr könnt über Devonta Parker so viel stimpfen mit den Verletzungen, wie ihr wollt. Wilson ist immer noch draußen, weil er Wehwehchen hat. Und ja, also die beiden hätte ich nächste Saison ganz gerne bei uns noch. Der Rest ist Jakeem Grant für Special Team, ist aber sonst der Rest, darf gerne ausgetauscht werden.
Also du gehst auch mit und sagst, Albert Wilson sollte nach der Saison wegen seiner Verletzungsfähigkeit entlassen werden.
Er kostet uns zu viel.
Ja, da hast du allerdings recht.
Das deswegen. Ich glaube,
10 oder 11
ja, Millionen. Ist zu viel Geld für jemand, der schon so lange verletzt ist wie Devonta Parker in der ganzen Karriere.
Ja, da hast du allerdings recht. Da hast du allerdings recht, weil er auch nicht allzu viel Dead Cap hat. Also wir würden überschlagen, ich glaube, 9 Millionen sparen, wenn man sich das mal überlegt.
Da ist Austin Hooper dann mit drin.
Locker mit drin, ja.
Ja. Wunderbar. Nee, ich bin fertig. Micho darf.
Micho, was sagst du denn über den unseren zukünftigen Pro Bowl Wide Receiver Allen Hurns?
Ja, ist klar. Also Allen Hurns ist meiner Meinung nach ein No-Go. Der Kerl gehört weg. Ich stimme Rico größtenteils zu. Devonta Parker spielt tatsächlich für seine Verhältnisse eine solide Saison. Könnte man dementsprechend behalten. Preston Williams, Upcoming Star. Jobs sind aber generell ein Problem. Wenn wir die nicht den ganzen Spielern ausgetrieben kriegen, werden sie alle niemals eine 1000-Yard-Saison schaffen. Albert Winston leidet halt immer noch an seiner Hüftverletzung und das große Problem ist, fürs Route Running ist so eine Beweglichkeit in der Hüfte extrem wichtig. Auch da stimme ich halt einfach zu, so verletzungsanfällig, wenn er sich in den Griff kriegt, muss er leider gehen. Ich finde es schade, denn ich hatte ihn eigentlich als Führer unseres Wide Receivers gesehen. Enttäuschter bin ich von Jakeem Grant, von dem hatte ich mehr erwartet, gerade auch nach der Vertragsunterschrift, denn vom Talent her habe ich auch gedacht, von wegen, ja, selbst er als Slot-Receiver könnte das eine richtige Waffe sein, wenn er richtig eingesetzt wird. Da sehen wir bisher nichts von. Wen ich noch positiv hervorheben möchte, und jetzt stimmt gleich großes Gelächter, ist natürlich Isaiah Ford. Ein Spiel erst, aber in dem einen Spiel meiner Meinung nach mehr gezeigt als ein bisher in den Spielen vorher, beziehungsweise im Verlauf seiner Karriere fast schon. Nein, seiner Karriere nicht, aber in dem einen Spiel mehr gezeigt als Allen Hurns. Mehr Einsatz. Klar hat er Pässe gefangen und wir reden jetzt, und das waren nicht wahnsinnig viele, das waren zwei, das waren noch nicht wahnsinnig viele Yards. Aber dann, wenn er so auf dem Platz war, sieht man auch von wegen recht gutes Route Running, er hängt sich richtig rein, was man von Allen Hurns nicht behaupten kann. Und hat selbst im Run-Blocking zumindest noch mal einen Teil versucht, auch wenn es nicht viel bringt. Von daher ist Isaiah Ford einer für mich, der zumindest im erweiterten Kreis bleiben sollte. Aber ansonsten finde ich unser Wide Receiver-Core gemessen am Talent, das dort eigentlich rumläuft, enttäuschend.
Ja, also um da auch meine Meinung noch mal kurz zu tun, bei Devante Parker bin ich immer noch so ein bisschen hin und her gerissen, weil das, was er zeigt, ist okay, aber sein Potenzial oder das, was er zeigen können wahrscheinlich wollte und sollte und müsste, ist halt noch wesentlich von dem davon entfernt, was er so zeigt. Also
da muss er. Aber er verdient weniger als Jakeem Grant, oder?
Ja, das ist richtig, aber.
So, also die Diskussion über First-Round-Pick müssen wir gar nicht mehr führen, weil er nicht das Geld von einem First-Round-Pick verdient. Er verdient gar nicht so viel Geld. Also, lasst uns doch einfach mal losgelöst davon, dass wir ihn damals in der ersten Runde gepickt haben. Dass die über die Zeit, die sein Rookie-Contract ging, hat er das nicht zeigen können. Eine Saison war richtig stark, der Rest war Wurst. Da war er halt immer etwas kränklich. So, er hat jetzt, lasst uns das doch einfach mal an einem Vertrag messen, weil er verdient kein First-Round-Money. Was verdient er? Er verdient weniger als Jakeem Grant, er verdient die Hälfte von Kenny Stills und Albert Wilson so ungefähr.
Ja.
Nicht ganz, aber na, damit wir es mal einsortieren können. Und dafür, come on, ich meine, Preston Williams ist eine andere Ausnummer, weil undrafted free agent, aber lasst uns mal so ein bisschen da von diesem First-Round-Pick Gehabe wegkommen, weil sonst können wir auch bei anderen Spielern immer wieder darauf zurückkommen.
Charles Harris zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Genau, der ist mir auch eingefallen.
Taco Charlton hat fast in drei Snaps und einem, ja, in drei Snaps und einem Spiel so viel Sex oder also
Charles
Harris in seiner Karriere.
So. Das ist richtig, ja.
Wie gesagt, das ist halt das bei Devante Parker. Er hat diesen Ruf, ja, First-Round-Pick, bla bla bla. Aber die Leute müssen da auch mal lernen, dass der Junge schon mal ein paar Jahre in der NFL ist und jetzt nicht mal mehr fast nur ein Viertel von dem verdient, was ein Michael Thomas verdient.
Überleg mal, wie viel First-Round-Receiver es auch nicht schaffen. Laquan Treadwell, der hat ja am College, glaube ich, alle Rekorde gebrochen, war bei den Vikings First-Round-Pick, ich glaube sogar irgendwas um die 13 oder sowas auch.
Ja, genau.
Ist jetzt gecuttet, dann der First-Round-Pick von den Redskins damals, ich weiß schon gar nicht mehr, wie er heißt, auch einfach weg.
Michael Dotson
oder so. Ja, oder Josh Doxon oder irgendwie sowas.
Ja, irgendwie sowas, ja.
Ja, auch nichts gebracht, also da ist Parker schon deutlich besser.
Das
ist eine Frage.
Das stimmt schon und vielleicht zeigt er ja noch was, dass ich sage, gut, neben Preston Williams und Jakeem Grant.
Sorry, ich wollte einfach nur mal ein bisschen Liebe für DVP raushauen.
Ja, darfst du auch.
Show him the love.
Eben, das auch, hat er auch. Ne? Und wenn Albert Wilson jetzt tatsächlich in dieser Saison weitere Spiele verpasst und dass er nur die Hälfte machen, dann muss man auch wirklich sagen, tut mir leid, gut und schön, aber es ist ein Business. Wir gucken uns anderweitig um. Anderweitig umgucken, um das jetzt zu einem Abschluss zu bringen, können sich die Trainer auch nach Neuzugängen, / Rückkehrern, die nach schweren Verletzungen wieder zurückkommen. Das ist nicht nur, wie ich eben erwähnt habe, Jesse Davis, sondern ab nächsten Montag dürften theoretisch auch Kodrea Tankersley und Robert Nkembice mittrainieren und auch wieder mittun. In den diversen Pressekonferenzen hat zum Beispiel unser D-Line-Coach Marion Hobby gesagt, dass er damit rechnet, dass Nkembice in circa 2 bis 3 Wochen wieder so weit ist, dass er aufs Feld zurückkehren kann. Bei Tankersley ist man sich nicht sicher, das weiß man nicht. Er könnte ab Montag wieder, aber wie es jetzt bei ihm genau aussieht, das wollte Patrick Graham noch nicht so sagen. Aber naja, zumindest ein Cam Dietsche wäre eine Verstärkung unserer Edge-Rusher, würde ich sagen. Und bei Tankersley ist es zumindest Tiefe auf Cornerback, wenn nicht noch mehr. Aber als Abschluss der ganzen Geschichte schmeiße ich euch jetzt mal einen Namen zu. Und ich möchte, dass ihr da kurz in 2 bis 3 Sätzen sagt, warum ihr den bei den Dolphins haben möchtet oder warum ihr den nicht haben möchtet. Das ist Dallas Cowboys Cornerback Byron Jones. Er wird nämlich in der nächsten Free Agency mit den Dolphins in Verbindung gebracht. Rico, vielleicht fängst du an.
It's all about the money. Ist halt die Frage, also ja, also es ist ja kein schlechter Spieler. Also man muss sich halt da einfach auf ich habe da wirklich gerade kein Gefühl, was ich ihm zahlen wollen würde. Das ist gerade mein Problem. Also ich könnte es gerade wirklich gar nicht einsortieren, aber grundsätzlich, wenn man sagt, man möchte die Stelle nehmen, Xavier Howard und Bobby McCain mit einem Veteran-Corner schließen, warum nicht? Türen würden ihm offen stehen, je nachdem, wie viel Geld er will.
Ja, aber du findest, dass das von seinem Skillset und von allem, was er so leistet oder geleistet hat, auch zu Xavier Howard passen könnte.
Also da muss ich jetzt gestehen, bin ich bei den ob er jetzt vom Spielstil genau reinpassen würde, da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Da würde ich jetzt irgendwie ins Blaue raten und das will ich nicht. Das wüsste ich nicht. Also da weiß ich wirklich nicht. Ich halte ihn halt für einen grundsoliden Corner, der unser Spiel im Vergleich zu jetzt in der Secondary besser machen würde. So, und wie genau ins Scheme, da müsste Micho mir die Hand reichen und mir durch das Labyrinth helfen.
Ja, es ist halt immer die Frage, wie man ihn einsetzt. Er ist ein Man-Corner, sehr gut in Man-Coverage. Ob wir jetzt Man-Coverage spielen oder nicht, ist jetzt in der Beziehung da gar nicht so entscheidend, aber tatsächlich ist, ich will nochmal den Bogen zurückschlagen, wir wollen ja auf Dauer ein Contender werden und es ist eine Offensive-Minded-Liga, es ist eine Passing-Liga. Man sieht es zum Beispiel an den Kansas City Chiefs und wir haben die Blaupause gesehen. Gegen diese Passing-Offenses kämpft man am besten mit Man-Coverage, da ist er relativ gut bei. Er ist halt nicht so ein Ballhawk wie Xavier Howard, aber das brauchen wir dann noch nicht, wir brauchen nicht noch einen zweiten. Genau, Rico hat es gerade eben gesagt, er ist solide, er ist nicht richtig, richtig, richtig überdurchschnittlich solide, finde ich. Er ist ein guter Tackler, was in dem Zusammenhang auch nicht verkehrt ist. Er ist also ein besserer Tackler als Xavier Howard. Von daher könnte er dementsprechend auch ins System passen und wäre der von Tobi und mir lang geforderte Veteran Corner, der die Rolle auch tatsächlich ausfüllen kann, im Gegensatz zu Eric Rowe. Ich meine, es wäre jetzt auch, spielt er gerade unter der Fifth-Year-Option? Ist das richtig?
Weil er war ja First-Round-Pick, ne? Genau, spielt im 5. Jahr jetzt.
Ja, also ist die Frage. Also irgendwo gebe ich allen recht, muss Dallas halt Abstriche machen. Sie haben jetzt schon ordentlich Kohle rausgehauen. Sie werden Dak Prescott halten, da bin ich mir ziemlich sicher.
40 Und Millionen?
40 Millionen wird er nicht kriegen.
Sie haben mir schon 30 geboten, das reicht ja schon.
Ja, 30, das reicht locker.
Wahrscheinlich werden die sich irgendwo bei 35 einig werden, oder? Aber ob es dann noch für Byron Jones reicht, weil der will ja auch cashen, fraglich. Und da sind wir mit Sicherheit ein Team vorne dabei, klar. Und Man Corner passen bei uns. So.
Das ist doch eine wunderbare, breit gefächerte Antwort von euch beiden. Und mal sehen, vielleicht wird er ja im Februar den Weg zu uns finden. Aber bis dahin wird es auch noch viele Namen geben, die mit Miami in Verbindung gebracht werden. Relativ viel Geld und können da tun und lassen, was immer wir wollen.
Rotationsspieler werden wir eine Menge bekommen. Aber die Agenten von Topstars wissen halt auch, dass Miami viel Kohle hat und werden Miami zum Teil benutzen, um die Preise hochzutreiben. Das dürfen wir nicht mitmachen. Ne? Und ja, da muss man halt eben gucken. Auch so Byron Jones, ich sag mal so, wenn er mit uns anfängt zu verhandeln, dann wird er ganz klar sagen, es dauert noch 2-3 Jahre, bis ihr Playoff-Contender seid. Die 2-3 Jahre will ich zusätzlich bezahlt bekommen. Außerdem weiß ich, dass er die Kohle hat und er wird ordentlich Money verlangen. Der wird besser bezahlt werden wollen als Xavier Howard jetzt. Das wird so seine Maßgabe sein.
Ja, gut. Dann kann er sich woanders hinstellen.
Genau, das.
Dann pick ich lieber an 3 Okuda von Ohio State. Sorry, wir machen Beispiel, das Thema nicht. Ja. Wir machen das Thema nicht. Sorry.
Nein, das werden wir vor dem Draft noch zu Genüge haben, wen und was wir da picken können. Und wir werden Mock-Drafts machen. Und du wirst dein Draftboard vorstellen, Rico.
Also jede Woche neue Mock-Drafts, jede Woche neue.
ja, neue also da haben, ungefähr. Wir, gut. Da haben wir noch genug Zeit. So, ich sag mal, dann haben wir es für heute. Machen wir einen Deckel drauf und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Dann vielleicht mit einem anderen Anchorman in einer anderen Besetzung, je nachdem, wir sind da ja flexibel. Mal gucken, wie es wird. Euch eine schöne Woche, ein schönes Spiel gegen die Redskins und wir hören voneinander.
Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.